Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Hallo liebe HörerInnen, ich fange schon mal an zu reden. Neben mir sitzt Sebastian.
Hallo.
Vor uns sitzt unsere heutige Gästin. Und es steht ein bisschen Weißwein auf dem Tisch mal wieder, was ja sehr selten ist. Und unfassbar viele Getränke. Wir trinken heute alles durcheinander. Vor uns sitzt eine, ich würde jetzt mal sagen, schon gerade gut bekannte Tätowiererin. Vor allen Dingen bekannt für ganz bunte und sehr schöne folkloristische Blumen, sage ich jetzt mal, auch wenn ich weiß, dass wir es jetzt nicht immer nur auf eine Sache runterbrechen sollen. Aber ja, Folkloreblumen, würde ich jetzt mal sagen, ist eins der bekanntesten Motive von ihr. Herzlich willkommen, Mokati.
Hallo.
Hallo.
Warum ganz kurz nochmal Mokati?
Warum?
Mhm.
Das ist tatsächlich ein Mix aus Mo und Kati. Mo war so eine Idee von meinen Brüdern. Also meine Brüder haben mir immer sehr gerne Spitznamen gegeben.
Ah.
Ältere Brüder nehme ich an.
Drei ältere
so
Brüder, genau.
Auch. Drei.
Mit denen ich aufgewachsen bin. Und ja, da habe ich immer witzige Namen bekommen und Mo war tatsächlich noch so der Beste.
Und
der
Kati?
Ist dann geblieben. Und Kati war halt so, ja, Freunde, die mich Kati genannt haben. Und dann war ich, habe ich überlegt, wie ich mich auf Instagram nenne. Und dann war es Mo Kati.
Genau. Das finde ich immer witzig. Und jetzt sagt man das einfach so. Also es wird genau. Ja dann so ein gängiger...
Ja,
so ein gängiger
Name. Das
macht
tatsächlich auch gar keinen Sinn, also das kam einfach irgendwo her.
Und Kati ist Katharina?
Ja, genau.
Ja.
Genau, Katharina.
Haben wir das schon mal geklärt? Sebastian, möchtest du mit den Quickies starten?
Oh, jetzt schon?
Ja.
Gut, na dann rein ins kalte Wasser.
Mhm.
Künstlerin oder Dienstleisterin?
Künstlerin, war aber eher Dienstleisterin, glaube ich.
Spannend. Mhm. Lebhafter Streetshop oder ruhiges Privatstudio?
Ruhiges Privatstudio.
Spulmaschine mit Metallgriffstück oder Pen mit Cartridges? Cartridges.
Pen mit Cartridges.
Ich hake rein. Was hast du denn da genommen?
Was ich genommen habe?
Mhm.
Bishop Wind.
Mhm.
Jetzt am Ende. Aber ich muss sagen, ich habe mich mit Techniken und so nicht so gut ausgekannt. Ich wollte auch immer gern eigentlich mal mit Spule tätowieren, weil ich glaube, dass die Linien und so weiter ganz anders reingehen. Aber ja, war dann bei dem Pen so der Einfachheit halber.
Und die hast du gleich von Anfang an genommen oder hast du verschiedene Sachen ausprobiert?
Ich habe angefangen mit der Cheyenne Spirit.
Mhm.
Da ging dann aber anfangs fast alles raus. Da habe ich kaum Linien reinbekommen.
Mhm.
Und dann mich halt so durchprobiert, auch die dann Cuban DMC dann benutzt mit Cartridges.
Mhm.
Und dann, ja, dann so auf Pen über. Ja.
Und da welche hast du genommen? Den Linert oder den Color Packer?
Den Color Packer.
Der mit 4,0 Hubert.
Machen wir jetzt schon Werbung richtig?
Ja, das ist jetzt nur
das ist die Wine, der.
Ja, das für Leute, die umsteigen wollen, eventuell. Das
okay.
Sind Tipps.
Tipps und Tricks.
Ja, aber tatsächlich habe ich da den Color Packer benutzt, auch zum Linien machen und ja. Alles. Ja, ja.
So viel zum Maschinen-Nerd-Talk.
Alles gut.
Farbe oder schwarz?
Farbe.
Nachhaltig plastikarmes Tätowieren oder gute alte Schule?
Plastikarm.
Inhalt oder Form?
Form, ja.
Freihand-Stencil?
Mehr Stencil, ja.
Mhm.
Definitiv.
Aber auch Freihandelemente, oder?
Am Ende dann mehr, ja. Mhm. Immer so ein bisschen dazugefügt und so weiter, ja.
Aber jetzt in einer, so, dass es ein Blatt ist und also so kleinere Sachen, oder?
Ich habe jetzt am Ende öfter mal ganze Freihandsachen gemacht, aber das war mir dann mit der Symmetrie doch ein bisschen
ach so, nein,
zu viel. Genau, also definitiv mehr Stencil auf jeden Fall, mhm. Ganz klar.
iPad, Stift oder Papier?
iPad und am Ende auch mehr Stift und Papier.
Mhm.
Auch lieber, ja.
Custom Design oder Tattoo Flash?
Ja, eher. Also, ich habe eher mit Custom Design gearbeitet.
Und so Wannadoos kann ich. Also, doch, hattest du dann auch schon. Ne? Das würde ich jetzt mal unter Tattoo Flash.
Kaum mehr, weil ich nicht mehr so viel Wannadoon wollte. Ja.
Logischerweise. Seriöse, ausführliche E-Mail oder saloppe WhatsApp-Nachricht? Wie hast du das gehandhabt mit der...
Mir konnte man immer überall schreiben und jetzt habe ich dann mehr angefangen, nur noch über Mail zu antworten. Mhm. Einfach der Einfachheit halber.
Ein Kanal.
Genau.
Genaue Angaben zum Motiv oder komplette künstlerische Freiheit?
Mischung aus beidem, würde ich sagen. Mhm.
Langfristige Motivvorbereitung oder Zeitdruck im Nacken?
Langfristige Vorbereitung. Ja, ja, Zeitdruck, geht gar nicht.
Wie hast du dich vorbereitet? Referenzfrei oder hast du ein Archiv, Pinterest-Archiv oder Google-Suche?
Oft referenzfrei, dann eher einfach ganz simple Blumen. Mhm. Ja.
Entwurf im Vorhinein verschicken oder beim Termin zeigen, wie hast du das gehandhabt?
Ich habe ganz klar immer beim Termin gezeigt, habe dann aber auch angefangen, mehr zuzuschicken. Als ich dann weniger tätowiert habe, dachte ich, macht Sinn, auch mal vorher zuzuschicken. Hat dann auch gut geklappt. Ja.
Weil es oft Probleme gab, dann, wenn du es kurz vorher erst gezeigt hast? Oder was, wie bist du darauf gekommen?
Also es sagen ja ganz viele auch so, bloß nicht vorher zuschicken, weil Leute dann ganz vieles viel zu sehr zerdenken und noch Freunden zeigen und so weiter. Mhm. Die dann irgendwie alle noch den Senf dazugeben. Aber ich habe dann gemerkt, jetzt am Ende, also ich glaube, das ist eher so ein Ding, wenn man anfängt zu tätowieren, dass noch sehr viel umgeändert werden will. Und wenn man dann aber langsam einen Namen bekommt und jeder weiß, was man genau macht, dann wird auch nicht mehr so viel verändert eigentlich. Mhm. Also je nachdem.
Liegt es vielleicht auch am Stil? Weil sozusagen was aber so erwartbarer ist, als wenn du... Oder vielleicht auch wegen den Blumen, ne? Als wenn du eine Figur, was Figürliches bekommst. Da kann man noch viel mehr so, ach so, ich dachte, dass die ganz anders guckt oder so.
Ja, stimmt, ja.
Bei den Blumen sagt man jetzt wahrscheinlich seltener, ich wollte das Blatt links statt rechts. Ja. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es hier figürlicher das wird und menschlicher, dass man da immer mehr dann...
Ja, voll, ne? Oder dass man eben so schon klar kommuniziert, das und das mache ich, so sieht's genau aus. Und ja, die Bandbreite gar nicht so breit.
Und du ja auch wirklich so einen erkennbaren Duktus hattest, dass man jetzt da auch weiß wahrscheinlich, was man bekommt.
Genau, so. Genau. Wenn das, ja, wenn man dann schon weiß, man bekommt Blumen, dann kommt es eher öfter noch so auf die Farbwahl drauf an, weil ich sehr viele Farben benutzt habe. Dass es dann hieß, oh, ich wollte aber eigentlich lieber lila noch mit im Motiv oder sowas. Mhm. Ja.
Ich mach weiter.
Haben wir das als Frage noch mit dem Ändern? Ja, ne?
Mit dem Ändern?
Ob man noch Änderungen vornimmt, dann immer? Hatten wir das?
Nö, nee, kann man. Können wir doch rein?
Nee, dann mach erstmal weiter, sorry. Wollte ich nicht verirren.
Hast du mehr Stammkunden oder Sammler gehabt?
Anfangs mehr Stammkunden und dann mehr Sammler. Mhm.
Hast du achtsames, konzentriertes Arbeiten bevorzugt oder viel gesprochen? Wie lief das ab?
Auch eine Mischung. Auch eine Mischung. Gerne mal an manchen Tagen mehr geredet und manchmal weniger. Eher so im Flow.
Mhm. Ja. Kein festes Schema. Was sagst du zu den ganzen Betäubungsmitteln? Hast du da gute Erfahrungen?
Ich mag es gar nicht. Also ich bin gar kein Fan von Betäubungsmitteln. Ich habe auch anfangs mal so ein Seminar besucht, als ich angefangen habe zu tätowieren, wo viele es angesprochen haben, dass man es weglassen soll. Also Tätowierer, die Vorträge gehalten haben. Mhm. Und ich selbst benutze keine. Verstehe es aber sehr gut. Also gerade jetzt, als mir ja mein Solarplexus tätowiert wurde, habe ich dann alle verstanden. Aber ja, persönlich mag ich es nicht so. Ja, bin ich.
Hä, auch der Arm, hast du den ohne?
Ja, ja.
Also Kathi hat einen komplett geschwärzten rechten Arm.
Genau.
Ohne alles.
Kommt aber auch immer auf den Tätowierer drauf an, also oder Tätowiererin. Igor, der das tätowiert hat, Saka Nice, ist sehr schnell. Und dann
wie
ist
die Sitzung?
Also der Oberarm war nicht von ihm, deswegen war es der Unterarm in zwei Sitzungen.
Oh, schön.
Ja, mit aber Ellenbogen.
Richtig lange Sitzung?
Nee, 3 Stunden, 3,5 Stunden.
Oh, schön. Ja.
Also, wie
also eigentlich in 6-7 Stunden den kompletten Unterarm.
Genau.
Ja. Boah, krass.
Also wirklich.
Also wirklich.
Nee. Nee, mega gut durchgezogen.
Wenn du es dir aussuchen könntest, Handrücken oder Rücken?
Zu tätowieren?
Mhm.
Handrücken.
Kleinere Sachen.
Ja.
Eine vierstündige Sitzung oder lieber vier einstündige Termine am Tag? Wie hast du es gehandhabt?
Eine vierstündige finde ich okay.
Ja. Ja. Hast du einen Kunde oder mehrere gehabt?
Ich hatte eigentlich immer einen Kunde am Tag. Mhm. Ja.
Arbeitstier oder feierabendorientiertes Arbeiten?
Auch mal so, mal so. Mhm. Also jetzt am Ende dann eher ja, feierabendorientiert.
Kerngesund, Bandschein oder Bandscheibenvorfall, Sehnenscheidentzündung oder Burnout?
Ich würde sagen, dann am Burnout gekratzt. Ja.
Guestspots oder Home Sweet Home? Hast du viele Guestspots gemacht?
Ich habe nicht so viele Guestspots gemacht. Dann auch eher gern in Studios, die ich so kannte schon, wo ich mich schon zu Hause gefühlt habe. Mhm. Ja.
Reue bei jedem kleinen Fehler oder neuer Tag, neues Glück?
Neuer Tag, neues Glück. Mit bisschen Reue.
Mediale Selbstinszenierung oder müsste man die Homepage anpassen?
Ich habe keine Homepage, aber immer gut inszeniert auf Instagram. Ja.
Auch nie eine gebraucht? Bist gleich mit Instagram gestartet oder mit Facebook?
Ich bin mit Facebook noch gestartet, ja. Mhm. Genau.
Bewusst ausgewähltes Portfolio oder einfach Schnappschüsse?
Bewusst. Mhm. Bewusst ausgewählt.
Ach so, jetzt hatten wir das mit der Bildschirmzeit, wa? Social Media Junkie oder Bildschirmzeit limitieren?
Bildschirmzeit limitieren und dann überschreiten.
Heute mal wegdrücken. Heute kein Limit.
Genau.
Untergrund oder Mitte der Gesellschaft?
Mitte der Gesellschaft.
Okay. Danke.
Haben wir. Und ich glaube, bei ungefähr jeder Antwort und jeder Fragestellung ist schon das rausgekommen, was ich jetzt sagen werde, weil war ja klar, dass es auch in den Quickies eigentlich nicht zu überbrücken ist. Kathi hört auf. Hat schon aufgehört.
Das letzte, seit einem Monat.
Das letzte Tätowierung ist vor einem Monat gewesen.
Genau.
Wie geht's dir jetzt und warum?
Warum
das alles? Warum das alles und wie geht's dir damit gerade?
Im Moment geht's mir sehr gut damit. Ich bin nur jetzt eben gerade im Umzug so, deswegen ein bisschen im Umzugsstress. Aber ansonsten habe ich mich jetzt schon ein bisschen runterreguliert. Mhm. Genau. Ja, aber fühlt sich gut an auf jeden Fall. Also hat sich von Anfang an gut angefühlt, die Entscheidung.
Wie lange?
Seit Tag 1?
Ja, definitiv. Also es war nicht einmal die Überlegung von, ist es jetzt, also es war so Überlegung wie, oh, ist es jetzt dumm, dass ich aufhöre, weil es lief so gut. Das war die einzige, aber also nach einer Sekunde war mir wieder klar, warum.
Also das war auch mein erster Gedanke, so dieses, aber es ist doch gerade,
genau.
Es ist doch gerade so bekannt oder so, man, also irgendwie, oder man hört so viel, man sieht so viel und warum genau jetzt? Aber kannst du mal ganz kurz sagen, weil eigentlich wollte ich die Biografie ein bisschen rückwärts jetzt spinnen. Also erstmal mit dem Ausstieg anfangen quasi. Genau, wann kam, also A, wie lange tätowierst du schon?
Mhm.
Und dann, wo kam jetzt so dieser erste, wann kam das?
Der erste Gedanke von aufhören oder?
Ja.
Also ich tätowiere jetzt seit 6 Jahren und ich muss sagen, der Gedanke mit aufhören kam eigentlich erst jetzt so vor kurzem. Aber der Gedanke von, also mir war immer, also wirklich schon seit Jahren klar, ich will irgendwann noch was anderes machen, als nur zu tätowieren. Ich wusste aber immer nicht so ganz was. Also ich dachte auch, es wird so ein eher so ein bisschen weniger tätowieren, irgendwie mal noch was anderes anfangen und dann so nebenher. Und dann ist auf einmal halt alles so übereinander zusammengebrochen und dann war es das jetzt halt einfach so. Ja, genau.
Und also ich meine, man stellt sich ja eigentlich so vor, wenn jemand aufhört, dann, weil es gar nicht mehr läuft, weil man gar nicht mehr, keine Ideen mehr hat, ausgebrannt vom kreativen, was auch immer, oder reingefallen ins kreative Loch oder so. Ja. Aber es, also von außen lief es ja eigentlich gut. Was, genau. Was war dahinter?
Ja, genau. Also es lief alles gut. Also es lief so gut wie noch nie. Also es lief zwar immer gut eigentlich, also ich hatte nie Schwierigkeiten, aber es war jetzt wirklich so weit, dass ich alles so weit erreicht habe, wie ich es immer wollte. Und dann stellt man halt oft fest, dass es das gar nicht ist so. Ja, also ja.
Also diese Idee, Berlin in einem großen Studio, erfolgreich bei Instagram, genau. Genug Kunden, genug Geld. Das war so das.
Ich würde sagen, das war eigentlich schon so meine Vorstellung, seit ich 16 bin, mhm. oder 16 war, war das so die Traumvorstellung, so, keine Ahnung, in der Stadt leben, morgens raus, so einen coolen Cappuccino holen, also so, und mhm. keine Ahnung, in coolen Klamotten zur Arbeit gehen und mhm. dann kreativ arbeiten. Und dann gehört aber halt oft zu viel mehr dazu. Und ich muss jetzt sagen, also mal rein zu dem Aufhören, es liegt vor allem daran, dass ich gemerkt habe, dass es das mit dem Tätowieren nicht ist. Also es war nicht nur die reine Überforderung, sondern dann zu merken, ich mache die ganze Zeit was ich eigentlich nicht wirklich machen will.
Und ich wollte gerade sagen, genau, weil wahrscheinlich könnte es auch sein, wenn man dann wirklich was macht, was man unbedingt machen will, kommt entweder die Überforderung gar nicht oder man zieht jetzt nicht den Schluss aufzuhören, sondern man will dann trotzdem weitermachen und muss nur durch diese Überforderung durch.
Ja, weil das ist, glaube ich, für viele auch schwierig zu verstehen oder denken vielleicht viele auch so, warum dann gleich aufhören? Also so, mhm. es lief ja so gut, so übertreib nicht, oder? Aber viele wissen ja dabei nicht, dass es mir auch darum ging, dass ich das Tätowieren selber nicht mehr so gefühlt habe einfach. Oder nie so richtig. Mhm. Also,
das wollte ich gerade fragen.
Genau, da
also
kann man,
immer nie. Also du warst gut in etwas und das, ich glaube, das ist voll interessant, weil das hat man voll selten auf dem Schirm. Man kann in etwas gut sein oder an sich erstmal gute Ergebnisse leisten, liefern, obwohl es jetzt noch nicht der hundertprozentige Lieblingsjob ist.
Ja, genau. Also ich glaube, ganz viele rutschen rein durch das, dass man kreativ arbeiten will, man will Künstlerin sein und dann ist das Tätowieren irgendwie so ein guter Weg. Oder für manche halt, mhm. da irgendwie durchzustarten. Und dann merkt man, dass es einem vielleicht gar nicht ums Tätowieren geht. Und ich bewundere da voll viele, denen es auch ums Tätowieren geht, die da so in den Flow kommen. Ich finde, das ist halt so eine Sache, also das war für mich die größte Sache, dass so dieser Flow, den man hat, wenn man zeichnet, malt, ich habe das, wenn ich stick, wenn ich irgendwas Kreatives mache, alles Mögliche, aber beim Tätowieren halt nicht so. Mhm. Ja.
Also an sich bist du schon kreativ und du willst Kunst schaffen, ja, sozusagen.
Genau.
Aber das Medium war es vielleicht nicht.
Genau. Und ja, da ist halt auch so, finde ich, verständlich, dass es so die menschliche Haut vielleicht nicht, also irgendwann nicht mehr so das richtige Medium ist. Mhm. Ist auch sehr anspruchsvoll, denke ich.
Die menschliche Haut oder dass da ein Mensch, lebendiger Mensch dran ist?
Genau, alles zusammen.
Alles zusammen.
Ja, ja.
Ist ja auch das schwierigste Medium irgendwie. Der Pappe wäre es vielleicht erstmal einfacher, sich abzuarbeiten, ja, sozusagen. Also gab es einen Moment, wo du aber dachtest, dass es das ist?
Auf jeden Fall. Also bevor ich angefangen habe, dachte ich auf jeden Fall, das ist mein Traumberuf. Und so hat es auch alles angefangen. Und ich habe auch wirklich jahrelang gedacht, oder halt, als ich angefangen habe, gedacht, ja, mega gut, dass das alles so läuft, dass ich Tätowiererin sein kann, dass ich als Künstlerin arbeiten kann und so weiter. Also ich wollte das auf jeden Fall machen und ich habe ja auch echt viel dafür gearbeitet, so, um irgendwo hinzukommen. Mhm. Und dann halt zu merken, ja, dass es halt wieder woanders hingeht, irgendwie. Ja.
Und hast du das, also dass es dann so dahin gekommen ist, wo du es dir gewünscht hast, liegt es dann eher daran, dass du quasi strebermäßig einfach durchgezogen hast und gar nicht jetzt daran, dass du einfach so leidenschaftlich bist, dass dir fast nichts anderes im Leben einfällt, als zu zeichnen und dann zu tätowieren?
Ja, also auf jeden Fall viel Leidenschaft, auf jeden Fall viel, also ich liebe es zeichnen und eben, ich habe auch die Motive sehr gefühlt, also ich habe es sehr gefühlt, diese Projekte zu zeichnen, mhm, und dann auch ja von mir aus so Großprojekte vorgeschlagen, weil ich mir mega viele Sachen schön vorstellen konnte und die dann aufs Papier gebracht habe, aber wenn Leute sie dann tatsächlich angefragt haben, wurde ich nervös, so. Mhm. Ja, also wenn es dann wirklich zum Tätowieren selbst kam, habe ich mich nicht mehr gefreut.
Ach, okay. Ja. Und kannst du beschreiben, wie sich das angefühlt hat? Also woran hast du es gemerkt, dass es sich dann nicht mehr so gut angefühlt hat wie das?
Also ich habe es schon mehr gemerkt mit den größeren Projekten jetzt am Ende. Vor allem, als ich dann wirklich so viele Anfragen bekommen habe, so viele Anfragen in einem Stil, den ich langsam so für mich entwickelt habe, Also nur perfekte Sachen eigentlich, also so wie man sich nur wünschen kann. Und dann kamen halt diese Anfragen in die Mail und ich habe gemerkt, ich will das gar nicht machen. So, also, ja.
Merkt man das körperlich?
Ja, auf jeden Fall. Sehr viel körperlich, ja.
Also, dass sich alles in einem windet, so stelle ich es mir jetzt gerade vor, dass man das... Weil voll viele Leute haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das irgendwie in Worte fassen kannst, aber gar nicht so einen Zugang, das zu spüren. Wie fühlt sich das an, wenn man was nicht mehr möchte? Könntest du jetzt sagen, wo du das gemerkt hast?
Ja, das bin ich auch alles ein bisschen durchgegangen. Also ich habe da auch mit Franziska dran gearbeitet, so ein bisschen.
Sebastians Franziska?
Genau.
Franziska, also, du machst gearbeitet als Achtsamkeits- und Breathwork-Coach. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig zusammengefasst und begleitet Menschen vor allen Dingen mehr in sich und auf sich selbst zu achten und zu schauen. Franzi, es tut mir leid, wenn ich das nicht richtig ausgedrückt habe, aber man kann ihr nochmal schreiben. Man kann nochmal fragen.
Burnout-Prävention ist noch dazugekommen. Passt genau zum Thema.
Aber genau, erklär du mal, genau was dir da geholfen hat oder was du da gemerkt hast.
Also was mir geholfen hat, war so diese Begleitung von ihr irgendwie, auch viel drüber zu reden. Aber ja, schon auch körperlich dann mal da durchzugehen. Und ich habe gemerkt, dass ich ich mich sehr viel mit dem Geist und so weiter beschäftigt, aber körperlich nicht mehr dabei war oder halt keine Balance drin hatte. So in der Arbeit mit dem ganzen Geistigen, was dazu kommt und keine Ahnung, auch mal körperlich noch, also sowas wie Breathwork zu machen oder meditieren, Sport und so weiter.
Und du hast dann aber diese, um nochmal auf diese Mails dann zurückzukommen, du hast dann so eine Mail gelesen und eigentlich steht da alles drin, was man sich wünscht und endlich nimmt auch jemand dann so ein Großprojekt und innerlich denkt man,
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das genau ausdrücken soll. Ja, es hat halt alles so abgewehrt, alles in mir wollte das nicht machen und da hatte ich dann Terminvergabe und dann habe ich Sachen angenommen und mir und den Leuten halt zurückgeschrieben, so, freue mich, habe mich aber überhaupt nicht gefreut. Also ich habe mich gefreut, sie zu sehen, ich habe mich immer auf die Leute gefreut, aber auf die Projekte nicht. Mhm. Weil, für mich war das meiste eigentlich auch der Druck, also viel Druck, so dann auch mit Leuten, die reisen, wo ich mir dann immer dachte, das muss alles schnell fertig werden, in so wenigen Sitzungen wie möglich und so weiter. Und also der Druck, den man sich halt selbst macht. Im Endeffekt ist ja alles nur, kommt ja alles nur aus einem selbst. Mhm. Ist ja nichts von außen eigentlich. Ja.
Kannst du dich an die letzte Tätowierung, oder weißt du, wie sich die Tätowierung, gab es eine Phase, wo die sich noch gut angefühlt haben? Also kannst du den Punkt sagen, wo es gekippt ist, oder?
Das ist eigentlich schwierig. Ich muss sagen, es hat so, also sehr gekippt, würde ich sagen, als ich habe bei dem Newcomer-Contest mitgemacht. Das war so ein großes Ziel von mir irgendwie schon seit, also bevor ich tätowiert habe.
Vom Tätowiermagazin?
Genau, also in diesen Newcomer-Contest zu kommen da.
Und wann war der denn? War vor 6 Jahren hast du
2019,
angefangen?
2019, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube. Aber das war schon so ziemlich am Ende, da hat es, glaube ich, schon fast keinen mehr interessiert.
Wollte ich sagen, musst
du hast ja dann erst 2017 angefangen.
Ja.
Mit Tätowieren.
Genau.
Wie alt bist du?
Ich bin 24.
Ach so.
Genau.
Okay, du bist ja voll jung. Ja. Ja. Also Entschuldigung, voll jung im Sinne von, ja, jetzt passt das alles für die Jahre.
Ja, ich habe mit 18 angefangen, genau.
Ja. Okay.
Genau, und da hat es eigentlich so gekippt in dem Sinne, also ich bin dann in das Finale gekommen von dem Newcomer Contest. Das war irgendwie alles immer so ein riesengroßes Ziel. Und dann war das durch und dann war ich irgendwie so, so, was mache ich jetzt? Also irgendwie gab es dann, glaube ich, kein Ziel mehr. Und dann hat mich auch irgendwie die ganze Szene und alles, was ich vorher riesig und spannend fand und die ganzen Namen und so weiter, hat mich irgendwie alles nicht mehr interessiert. Und auch, also ich war da noch im Neo-Traditional-Bereich drin so und es hat mich dann auch auf einmal alles nicht mehr interessiert, weil ich das Gefühl hatte, das ist alles so gleich irgendwie. Obwohl es ja cool ist, also auch ich feiere auch Traditional und so weiter und jeder setzt es jetzt halt anders um, so, aber irgendwie ab dem Zeitpunkt hat es mich alles nicht mehr so berührt oder ja.
Weil das Ziel, und bei dem Contest hast du gewonnen und dann war das Ziel erreicht auch wieder.
Genau, also ich war Zweite und ja, genau, das Ziel war erreicht und ich glaube, so ist halt oft. Man erreicht dann ein Ziel und dann, ja, dann kommt halt das Nächste oder...
Oder Lehre.
Genau. Ja, und dann, also ich muss sagen, ich habe schon oft Sitzungen mit Kunden genossen und es war auch mal witzig und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber das Tätowieren selber war einfach nicht so das, was mir, also es hat mir auch sehr viel Energie geraubt, würde ich sagen. Es gibt ja so die Sachen, die macht man, die geben einem übel viel Energie. Und dann gibt es Sachen, die saugen einen eher so aus.
Oder? Ich finde es auch voll cool, dass du das differenzieren kannst, dass ja der Menschenkontakt schön war für dich.
Genau.
Und du dich gefreut hast auf die Leute, aber dass sozusagen diese eine Sache dann dieses umsetzt, oder dass du auch das vorher auch alles mochtest, das Motiv, das Kreieren, das dann erstmal auf Papier bringen und so, aber das eine, wo es dann, dass da irgendwie das Störgefühl drin steckte sozusagen.
Ja.
Weil es könnte ja auch sein können, dass man dann ein Resümee zieht und denkt, ja, es sind halt die Leute, ich habe eigentlich nicht so Bock auf Kunden oder irgendwie so, aber dass es genau das Tätowieren ist. Du hast vorhin kurz eingangs gesagt, dass man vielleicht auch ein paar Sachen drumherum an dem Tätowieren spannender fand oder besser fand. Ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast, so. Es klang so ein bisschen, als ob man natürlich auch diesen ganzen Lifestyle da dran, auf den so Bock hat.
Ach so, weil man jetzt zum Beispiel das Tätowieren an sich, wenn das das nicht ist.
Genau, aber sozusagen, dass du vielleicht, dass man von dem Tätowieren natürlich auch mit dem ganzen Lifestyle drumherum dann eine Vorstellung hat.
Ja,
und deswegen also, das erstmal wie ein Traumberuf daherkommt.
Auf jeden Fall. Also ich fand das auch ein großer Druck, dass es einem immer so gesagt wird, das ist ein Traumberuf. Ich würde sagen, es ist schon auch viel Selbstdarstellung und viel Ego, was mich sehr, sehr abgeturnt hat jetzt so. Bei vielen in der Szene so, sage ich mal.
Wie zeigt sich das bei dir? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also durch Instagram und so weiter sieht man das schon. Ich habe es auch bei mir selber gesehen. Also jeder hat so ein Ego, was einen irgendwie vorantreibt. Und auch ich habe mich dann so gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und wie viel ist Ego irgendwie bei dem, was ich mache? Will man, also wie sehr braucht man die Anerkennung und wie sehr brauchen andere die Anerkennung? Ja.
Ich finde das auf jeden Fall sehr krass, das vor allem so früh zu erkennen. Ich meine, du könntest jetzt auch noch 10 Jahre das machen.
Ja.
Und stumpf.
Ja, so. Ne?
Weil es läuft.
Die Autobahn fahren, weil es läuft, ja, und also Geld gibt und so.
Aber ich denke mir manchmal schon auch, ich hätte so gern diese Welle genutzt eigentlich. Aber ja, konnte es echt nicht mehr machen.
Kann ich mal fragen, wie das losging jetzt?
Genau, wollte ich jetzt auch. Super.
Weil ich brauche mal den...
Ja,
danke. Wie ist denn dein Einstieg gewesen oder die ersten Berührungspunkte? Weil davon brauche ich jetzt mal ein Bild.
Der Einstieg ins Tätowieren, oder wie?
Ja, oder seit wann du die Idee hattest, tätowieren zu wollen... Und wie es dann in die Umsetzung ging?
Also ich würde sagen, so 15, 16 habe ich angefangen, mich zu interessieren für Tätowierungen. Also dass ich sie gesehen habe und sie schön fand und dachte, ich brauche selber ganz viele, damit ich mich selber schön finde. Und ich wusste immer, ich will voll tätowiert sein. Und dann wollte ich unbedingt, also ich wollte immer zeichnen. Mhm. Und dann bekommt man ja, was man will. Man zeichnet. Und der Einstieg war eigentlich so, dass, mir wurde irgendwie klar, als ich beim Arbeitsamt war, da muss man hin, bei der mittleren Reife, da habe ich halt angesprochen, dass ich gern was Kreatives arbeiten würde. Und dann hieß es halt, ja, kann man halt Friseurin oder Erzieherin machen.
Und das ist so geil, wie das immer
und ja, so war es halt dort, ja.
Bei mir auch. Beim BIS, Berufsinformationszentrum.
Aber geil, dass es immer noch so ist.
Ja, das war halt, für mich war das total deprimierend und ich halte total viel von den Berufen. Aber für mich, weil ich halt künstlerisch arbeiten wollte, so, war das total deprimierend. Und dann habe ich halt zu meiner Mutter gesagt, vorher werde ich Tätowiererin. Und dann hat sie halt auch gesagt, also... Sag's noch einmal, dann kannst du alle deine Sachen packen. So.
Hätte sie auch nie
gemacht. Die fand's gar nicht gut, weil meine Eltern haben mich da immer voll unterstützt, so, wenn es darum geht, mal kreativ zu arbeiten, künstlerisch. Aber damit hat halt so keiner gerechnet, würde ich sagen.
Dass du tätowiert bist, war auch nicht so gut? Oder dass du auch Tätowiererin werden willst?
Nee, es war auch nicht so gut. Aber es ist halt auch, also eben, ich komme von einem sehr kleinen Dorf, wo das alles nicht so ein Thema ist. Oder
so stelle ich mir vor.
Genau, aber ich habe gerade gedacht, krass, jetzt wir müssen so ein bisschen umdenken. Ich glaube, du bist bestimmt die jüngste Gästin. Und ich finde es voll toll, dass wir jemanden in deinem Alter mal da haben, weil du bist 2014, warst du 15, 16.
Mhm.
So. Und da denkt man ja, egal ob jetzt vielleicht im Schwarzwald oder nicht, aber da denkt man ja jetzt, okay, auch da ist dann aber, wir reden ja jetzt nicht von 1998 im Schwarzwald, sondern 2014.
Ja, aber es ist trotzdem, ja,
aber
auch jetzt
dann trotzdem noch,
immer noch Thema, würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Und Eltern können ja in jedem Jahrhundert und Jahrzehnt
voll
konservativ oder Ängste haben oder was auch immer. Also.
Ja, und auch gerade in dem Alter war das für mich ganz schlimm. Also da, ich konnte das nicht verstehen, dass man damit ein Problem hat.
Mhm.
Und, keine Ahnung, hat dann so ein, zwei Jahre gedauert und dann habe ich das auch alles verstanden. Also warum die Bedenken, ist ja immer bei jedem dasselbe.
Ja.
Man will eine gute Ausbildung für sein Kind und man will einfach, dass das Kind für sich sorgt und ja.
Hast du Realschulabschluss gemacht oder dann noch weiter Gymnasium?
Genau, Realschulabschluss, mittlere Reife und dann Fachhochschulreife. Mhm. In Produktdesign.
Ach, okay, also dann schon diese Richtung eingeschlagen an sich.
Genau, auch aufgrund der Vorschlag meiner Mutter, die meinte, ich soll noch irgendwie was probieren in Richtung Design, bevor ich gleich sowas anfange mit Tätowieren. Und
ach,
fand ich dann auch
nach
gut.
16 schon eigentlich.
Ja, genau, doch.
Kompromiss, schön ausgehandelt.
Nee, aber das fand ich dann auch gut. Also das fand ich dort nicht gut, aber als ich es dann gemacht habe, auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Und hilft mir dann jetzt wahrscheinlich auch wieder, wenn ich Fachabi habe.
Ja, da kommen wir noch gleich dazu, genau. Und dann warst du, ach, also dann hast du das Abitur quasi da gemacht oder die Fachhochschulreife gemacht, ne? Also
genau.
Das Abitur gemacht. Und dann?
Dann habe ich es immer nur tätowiert. Also dann habe ich, das war nämlich auch so ein Thema, genau, da habe ich dann von allen gehört, ich soll eine Ausbildung machen, das wäre das einzig Wahre. Und
zur Tätowiererin?
Nee, erstmal was anderes.
Ach so.
Und dann dachte ich, werde ich jetzt, weiß ich nicht, gehe ich in Pflegeberuf oder so. Wollte ich gar nicht, also null, aber ich dachte einfach, ich muss eine Ausbildung machen. Und dann hat eine Freundin mich gepackt und meinte, du willst, also Janne war das, die meinte, du willst Tätowiererin werden unbedingt. Ich nehme dich jetzt mit dem Auto und wir fahren überall rum und fragen. Oh. Und dann haben wir halt in allen Studios gefragt.
In allen Studios wo?
In der Umgebung.
Wo ist die Umgebung?
Also unsere Umgebung dort war dann, wir haben gefragt in Baden, in der Schweiz, da war ein Studio. Wir haben gefragt in Lörrach.
Mhm.
Genau, und dann Waldshut und Bad Säcking. Ich bin dann in Bad Säcking gelandet bei uns. Genau, da wurde ich dann angenommen.
Und da kamst du vorbei mit Mappe?
Ja.
All deine Zeichnungen, was du schon bis dato gezeichnet hast?
Genau.
Was hast du da gezeichnet zu der Zeit?
Ich glaube, viele fangen so an, tatsächlich. Ich habe so realistische Porträts gezeichnet. Also viele Sachen versucht realistisch.
So hyperrealistisch? Oder schon so mit künstlerischer Abstraktion?
Beides ein bisschen, würde ich sagen. Mhm. Also verschiedene Motive. Ich habe aber auch schon viele Sachen mit Linien gezeichnet, tatsächlich.
Mhm.
Ja.
Und dann haben die das gesehen und...
War dann, ja, kannst erstmal die ersten paar Wochen auf die Couch sitzen und zuschauen und einfach zeichnen. Und
da warst du selber aber noch nicht tätowiert?
Nee, da hatte ich ein ganz kleines erstes Tattoo, so ein Unalom.
Mhm.
Auch so ein Trend-Tattoo zu der Zeit.
Ja.
Aber fand ich dort auf jeden Fall eine schöne Bedeutung. Ja, nur das hatte ich und ich hatte deswegen auch überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin auch so richtig, damit so ins kalte Wasser gesprungen. Und ich wusste wirklich gar nichts.
Also du hattest jetzt auch noch nicht einen Plan von allen Tattoo-Stilen und dass aus deinem Realismus mal erstmal neo-traditional werden könnte, war noch nicht...
Nee, also ich wollte auch gar nicht mit Realismus anfangen. Ich habe mit Dotwork angefangen. Dotwork, Mandala, solche Sachen.
Mhm.
Und dann neo-traditional und dann habe ich es erstmal Farbe benutzt. Ich habe auch alles, also es hat ein bisschen gedauert, weil ich mir alles eher so ein bisschen selber beigebracht habe. Ich konnte zwar Fragen stellen, aber ich wusste nicht so, was die richtigen Fragen sind. Und als ich erstmal Farbe benutzt habe, wollte ich nur noch Farbe machen. Ja.
Und die,
Nee, also der von auf der Couch sitzen und zugucken? Das war dann klar, dass du dann das Tätowieren beigebracht bekommst? Oder war das erst ein Praktikum?
Erstmal war es ein Praktikum für ein paar Wochen. Und dann hieß es, ja, kannst eigentlich schon bleiben und es langsam lernen. Und dann habe ich auf Kunsthaut erstmal ein bisschen angefangen. Aber auch echt nicht lang und dann gleich auf Freunden und dann irgendwann auf Kundschaft.
Und dann gleich die Laufkundschaft des Studios übernommen, oder?
Dann so langsam, genau. Als dann so praktisch, also es ging echt schnell, wenn man überlegt. Also ich habe 2 Wochen Kunsthaut tätowiert, dann habe ich Freunde tätowiert und dann schon nach 4 Monaten oder so konnte ich auf Kunden mit kleinen Tattoos und so weiter.
Also die Motivation des Studiobesitzers war, dich schnell wie möglichst klar zu machen für die Laufkundschaft und dann Prozente abdrücken.
Genau, kann man schon so sagen.
Schön, da warst du 18, noch 18 dann.
Genau, ja, ja.
Ey, das finde ich voll krass eigentlich, weil das ist ja, also voll viel Verantwortung.
Ja, also, und man ist so unbewusst, also so extrem unbewusst, was auch zum Teil echt gut ist.
Ja, weil, wahrscheinlich, wenn man sich's näher vor Augen führt, ja. Was man da macht, ist wahrscheinlich noch angsteinflößender, ne?
Ja, genau. Nee, das, also eben dann auch wieder Perspektive, also einerseits so gleich starten, damit man dann Geld abgeben kann, andererseits musste ich dafür nicht irgendwie 2-3 Jahre nur putzen, also ich musste zwar auch putzen und so weiter und den Müll für alle rausbringen oder solche Sachen, aber ich konnte direkt reinstarten und da macht man auch seine Erfahrung. Also ich glaube, es ist anfangs ganz schlimm für viele, weil man halt, wenn man nicht weiß, was man macht.
Aber hattest du da schon das Gefühl, du hast Bock? Also das ist jetzt schon erstmal ganz geil.
Extrem, extrem. Aber es war auch sehr frustrierend.
Also, was war das Frustrierende? Also
ich wusste absolut nicht, wie ich Linien reinbekomme.
Und das konnte, war das ein männlicher Ausbilder?
Haben wir schon angestoßen?
Nee, wir haben nicht angestoßen.
Wir stoßen kurz an.
Und schauen uns in die Augen.
Gleichzeitig mit nacheinander.
Nee, das ist okay. Du kannst nicht splitten, deinen Blick.
Ich darf doch mit euch gar nicht.
Geil, 18 Uhr.
Stimmt.
Klar, wir sind doch nicht so.
Ach so, ihr nehmt mich mit rein. Der ist männlicher Ausbilder?
Eine Chefin hatte ich. Mhm. Sie hat gepierst. Und es gab 2 Tätowierer. Das Ding war, die waren immer sehr beschäftigt, also die haben durchgehend tätowiert.
Du hast jetzt keinen direkt gehabt, den du ansprechen konntest, sondern...
Genau, also ich durfte sie ansprechen auf jeden Fall. Das Problem war auch, dass der eine, Erik, ich mochte den auch total gern, war so ein bisschen so ein Grumpy Dad, ganz witzig. Der hat Realismus tätowiert und konnte mir daher auch voll oft nicht weiterhelfen. Also gerade was Linie angeht, konnte mir irgendwie einfach nicht so weiterhelfen.
Ah, und die Chefin hat sich aber eingestellt.
Genau.
Ah, okay. Ja.
Könnt ihr mir erklären, warum jemand, der dann Realismus tätowiert, jemandem mit Mandalas nicht groß weiterhelfen kann?
Also er hat vor allem halt so sehr weiche Schattierungen und so weiter gemacht. Er hat auch mal Mandalas oder sowas angenommen, aber ich hatte ja in dem Sinne auch noch keinen Stil. Also ich habe eigentlich alles angenommen, alles umgesetzt.
Aber ich meine, weil was ist technisch, ich bin ja jetzt keine Tätowiererin, aber was ist daran technisch? Weil jemand, der so weich und realistisch arbeitet, eigentlich wenig Erfahrungswerte mit einer,
du hast ja im Realismus,
Elfer Linie hat.
Ja, du hast keine freistehenden Linien. Das heißt, wenn, dann sind es Graulinien, die du hast. Und selbst wenn du welche hast, schließt ja eine Schattierung
sofort eine Schattierung an.
Das heißt, wie die aussehen, ist eigentlich nicht sichtbar. Und jetzt, wenn die freistehend sein, sollte man schon wissen.
Ja.
Wenn die vielleicht noch gerade sind, symmetrisch.
Wahrscheinlich können die einen auch beides. Und also ich weiß nicht, oder haben das eine mal gelernt und dann das andere gemacht. Vieles ist aber, glaube ich, auch, wenn jemand hauptsächlich im Realismus jetzt arbeitet und jemand kommt an und fragt, wie mache ich denn richtig Linien, will man vielleicht gar nicht viel sagen, weil man sich gar nicht so gut auskennt. Mhm. Weiß nicht.
Ja. Okay, verstehe.
Ja.
Ja. Ja, die Technik ist auch teilweise total anders. Also das.
Ja, das meinte ich, aber scheint ja, okay. Ja.
Cartridges und so, Pens, wenn er jetzt erst umgestellt für traditional Sachen und so.
Ja.
War ja am Anfang auch noch anders.
Ja.
Okay, also du hattest keine richtige Betreuung, musstest alles erfragen.
Genau.
Dann kann ich mir vorstellen, wolltest du nicht stören. Und
ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich war total schüchtern. Ich war auch am Anfang so schüchtern, dass es hieß, also wurde mir dann mal gesagt, dass ich mich ein bisschen lockerer machen soll, weil ich so, ja, ich wirke, als wäre ich angepisst oder so. Dabei war ich halt schüchtern, ja.
Oh Gott, ja.
Ich ja.
In so Sachen, Ausbildung, oh da Gott. War ich ja auch in der Friseurausbildung in dem Alter. Das war krass, weil da hat man, halt in so einer richtigen Ausbildung kann man ja auch immer sich so schnell mal kurz irgendwo hinter einen Aufenthaltsraum so verirren. Aber du hattest ja richtige Kunden dann schon vor der Nase.
Ja, ja. Ich glaube, so eine schlimme Erfahrung sozusagen war, ich war ja 18 eben. So 18, kleines blondes Mädchen. Und dann kam halt einer rein, bei dem ich eine große Schrift über die Brust machen musste. Und der war halt schon etwas älter. Und der hat auch nicht so viel von mir gehalten und war dann gleich so, also ich kam halt raus und war so, du tätowierst mich? Und so, ja. Was? Okay. Und ich war dann auch voll verunsichert und dachte mir so, oh shit, der hat gar keinen Bock, dass ich das jetzt mache. Habe ihm dann die Schrift tätowiert und natürlich habe ich den ganzen Becher Wasser umgeschüttet, was so nie passiert, aber bei solchen Sitzungen halt einfach.
Ja. Ja. Alle Vorurteile bestätigt.
Genau. Ja, richtig schön
unangenehm. Ist die Tätowierung gut geworden?
Würde ich schon sagen, ja.
Cool.
Und hattest du das Gefühl, dass er wenigstens mit der Tätowierung zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der war dann der war dann schockiert, dass es so gut war. Ja.
Positiv überrascht.
Ja, positiv überrascht. Mensch,
positiv überrascht. Ja.
Aber du hast ja gesagt, damals auch nicht großartig tätowiert.
Ich selbst? Mhm. Ja, stimmt, ich auch nicht. Genau, ich war nicht so tätowiert.
Deswegen. Stimmt, ist ja auch nochmal dann so ein scheinbares Indiz, ob man was drauf hat oder nicht. Ne?
Ja, ich habe auch anfangs, also bei den ersten paar Tätowierungen bei Freunden, habe ich einfach mit so einem Desinfektionstuch abgewischt, weil ich dachte, mit dem muss ich abwischen. Mhm. Also ich habe nur so gefragt, hey, mit welchem Tuch muss ich abwischen? Und meine Chefin meinte so, ja, das. Und sie dachte halt, ich will die Oberflächen abwischen. Und ich habe dann aber die Haut damit die ganze Zeit abgewischt.
Und es hat einfach gebrannt.
Für 5 Stunden so.
Oh. Ja, gut, dafür sind ja Freunde da. Wenn man auf den...
Genau. Also du hast das ist fast autodidaktisch. Irgendwann hat mal jemand gesagt, brennt. Dann hast du überlegt, warum es brennt.
Ja, irgendwann dachte ich mir so, ja, das kann doch eigentlich was nicht sein. So. Oder ich habe dann mal gelesen, dass es Oberflächen-Desi war.
Hast du dann zu der Zeit schon so YouTube-Tutorials dauernd geguckt? Oder was?
Ich habe es stark versucht, aber es gab ja einfach nichts. Also mir hat dann auch meine Chefin einmal so eine DVD mitgegeben, aber das war so eine ganz alte, gruselige...
Eine DVD?
Dass sie nicht so blutverschmiert war oder so, war irgendwie alles.
Ist ja krass. Ach,
das war richtig wild. Aber ja, da gab es echt kaum mit Material. So.
Warte, wann war das? Also 2014, 15?
Ja.
Ja. Naja, da war es auch noch nicht so viel wie jetzt natürlich an Tutorials und irgendwelchen.
Das fängt ja eigentlich fast gerade erst an, oder? Also so richtig mit Kursen, also diese
Schule und
Online-Kurse meine ich jetzt. Kurse gab es schon vorher. Aber
ja. Hatten wir nicht eine Anfrage?
Ich habe sie an dich weitergeleitet.
Ach ja, stimmt.
Für einen Kurs?
Nee, darf man das sagen?
Weiß ich nicht.
Ich will es wissen.
Jemand mit einer Tattoo-Schule möchte gerne im Werbung Podcast machen. Eingeladen werden. Ja. Was hast du gesagt? Im Podcast eingeladen werden. Und da wussten wir jetzt noch nicht, wie wir das handeln. Aber ich habe, glaube ich, noch nicht zurückgeschrieben.
Wäre Tattoo-Schule damals eine Option gewesen?
Ich bin tatsächlich bei einer vorbei und das fand ich, also das war auch so ein Statement von meiner Mom, was ich voll süß fand. Die ist nämlich mitgekommen mit meinem Bruder nach Stuttgart, weil sie wollte halt, wenn ich das tätowieren lerne, dass ich es richtig lerne sozusagen, eine Ausbildung mache. Und da gab es so jemand, der das angeboten hat mit sozusagen irgendwie, weiß das ich, Stiftung Warentest oder so. Die wollten aber tatsächlich, also die haben das Ganze dann sehr seriös aufgebaut. Und die wollten dann aber 15.000 Euro für die Ausbildung.
Du bist dann staatlich geprüft, Stiftung Warentest,
genau.
Sehr gut.
Und wir sind so rausgelaufen aus dem Ganzen, aus der Besprechung. Und ich war so, woher soll ich 15.000 Euro kriegen?
Wie kann ich mir so eine Besprechung vorstellen? Du gehst da mit deiner Mutti hin?
Ja, da war ich mit meiner Mutter und meinem Bruder.
Ach so.
Und aber das war wirklich ein sehr, also so seriös, businessmäßig aufgebautes Studio.
War der
so.
Noch tätowiert? Oder?
Ja, ich weiß
Wer
noch,
war
da
das?
wurde einmal Kool Savas tätowiert und deswegen war das so. Fand ich das Studio so cool.
Schule.
Ich weiß es nicht mehr.
Aber dann machen wir Werbung.
Nee. Was, wenn sie es jetzt sagt?
Ja. Irgendjemand könnte aber denken, ah, sie hat doch was von der Tattoo-Schule erzählt.
Stimmt. Aber weil wir das gerade teuer finden, ne, die ganzen Visagisten-Ausbildungsschulen, die es damals wiederum vor 20 Jahren also dann so gab, war auch so in dem Preis, ja? Ne, 20.000 Euro oder so.
Aber es war für 3 Monate, glaube ich.
Ach so.
Ja, ich glaube, okay, es waren war 3 Monate, Jahre. 4 Monate oder sowas.
Ja. Genau. Krass, okay. Aber da hast du dich dann dagegen entschieden?
Ja.
Wegen dem Geld?
Aus Geldgründen.
Sonst hättest du es vielleicht gemacht?
Ich meine, wenn es günstiger gewesen wäre, bestimmt. Mhm. Aber ja, das war keine Option.
Wie, hat ihr dir das erklären können, was da auf dich zukommt? Oder habt ihr an den Tisch gesessen und gesagt, ja, hier genau. Unterschreibe?
Mir ist gerade noch aufgefallen, nee, der Grund, warum ich das sowieso nicht gemacht hätte, war auch, wir haben dann gesehen, dass dieser Vertrag war ein bisschen so ein Knebelvertrag. Also die konnten praktisch sagen, man muss die 15.000 Euro abdrücken und wenn dann aber doch zu wenig Teilnehmer da sind, dann fällt der Kurs einfach aus.
So.
Und dann hat man einfach nichts
auch
für 15.000 Euro. Deswegen, ja, das war so ein bisschen
also damit man selber weird. Noch Akquise macht. Damit
der Kurs stattfindet.
Damit der Kurs auch wirklich stattfindet, die kannst du nicht auch noch mitmachen.
Klar.
Das ist ja wild, ey. Weil das ist ja mal toll zu hören. Ne? Ich kenne das ja auch, diese wilden Tattoo-Schulen, wie sind die da? Aber ich kenne auch noch keinen, der da war.
Ja.
Ja, stimmt.
Okay, das war dir, das ist ja schon hart am, das ist ja fast illegal.
Ist ja sonst beim Tätowieren nichts, ne, also.
Was sind denn das für Leute?
Ja, aber man googelt dann auch so, oder, wie fängt man an zu tätowieren?
Klar.
Und dann gibt's so ein paar, dann gab's so ein paar Blogbeiträge oder so von so coolen Tätowierern, die damals schon cool waren und so.
Hast du dir in der Zeit aber so wirklich dann so angefangen, so ein paar Leute halt anzugucken? Oder hattest du jemanden, dem du gefolgt bist schon
die
oder der
erste,
dich inspiriert hat?
Die ersten Personen, also so, die ich nicht gefolgt bin, also die erste Person, glaube ich, wirklich auf Instagram war einfach Gentonic.
Mhm.
Also der erste Account überhaupt.
Grüße.
Genau. und AKA Berlin, finde ich auch immer sehr cool.
Mhm.
Genau, und das war nämlich auch krass. Jen war da noch Anfängerin und ich habe die Sachen gesehen. Ich konnte ja gar nicht tätowieren. Und ihre Anfänge waren für mich so unglaublich gut. Also ich dachte halt, sie wäre eine krasse Tätowiererin. Dabei war sie ja noch Anfängerin. Mhm. So. Genau. Und dann ging es halt so langsam mit dem ganzen Instagram-Ding los, dass dann einer nach dem anderen aufgeploppt ist. Ja. Und ja.
Und du hast dir, dann warst du damals noch in diesem Studio da?
Genau, ich war in dem Studio und wir sind dann auf so ein paar Conventions gegangen. Ich war auf ziemlich vielen dort in der Zeit, sehr kleine Conventions. Wir waren dann auf der einen in Lörrach, wo ich dann Isabella kennengelernt habe, Fluino. Mhm. Ich habe sie nicht wirklich kennengelernt.
Grüße.
Ja, ganz liebe Grüße. Grüße. Genau, ich habe sie angefragt dann wegen dem Tattoo, weil ich so hin und weg von ihren Tätowierungen war. Sie war auch erst Anfängerin, aber ich fand es einfach was ganz anderes. Und eben habe dann gehört, sie ist in Österreich und ich dachte, das ist wahrscheinlich extrem weit weg, wo sie dann sein wird. Aber ich will da einfach hin. Und dann habe ich mir bei ihr einen Termin ausgemacht. Und dann hat es angefangen, dass ich dann mit dem Studio in Kontakt gekommen bin, mit Sacramela, wo sie gearbeitet hat.
Genau. Hast du von ihr etwas?
Ja, den schwarzen Arm einmal. Also drunter waren eigentlich Sachen von ihr. Die Hand ist von ihr.
Mhm.
Und jetzt machen wir mein Body-Konzept, also so für meinen Oberkörper.
Achso, du nimmst, machst richtig von ihr so ein ganzes florales, na, was man so
genau, kennt. Front mit Rücken, genau.
Ja, krass.
Oh, ich habe letztens Bilder gesehen, da war es zweite Sitzung.
Erste Sitzung, also nee, die haben zwei Tage hintereinander gemacht, genau.
Ah, cool.
Genau.
Mit dem Studio bist du dann in Kontakt gekommen, weil du dich dann hast da tätowieren lassen und dann auch mal ein anderes Studio kennengelernt hast sozusagen.
Ja, das war auch eine riesige, also es war mal was ganz anderes zu sehen. Vor allem, weil, wo ich gearbeitet habe, haben eher Tätowierer gearbeitet, die eine Familie hatten, die Geld verdienen mussten. Da ging es nicht mehr so um künstlerische Auslebung. So.
Mhm.
Hm.
Und dann habe ich das Studio kennengelernt, wo alles um Kunst ging einfach. Und das war, hat mich komplett verzaubert. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich ganz falsch bin, wo ich bin.
Mhm.
Genau. Und dann bin ich zu Sacramela gekommen.
Nach Österreich bist du dann gegangen.
Ja, und das war auch so richtig schnell entschieden.
Mit 19 dann? Oder?
20, mhm. gerade so 20, glaube ich, oder so.
Krass. Oder? Voll krass.
Was hast du, da hast du dann Neo-Traditional schon gemacht oder noch Mandala?
Genau, da bin ich gerade so gerade so in Neo-Traditional übergegangen.
Mhm. Farbig, ja. Hast du gesagt.
Genau, also habe ich aber auch noch viel, viele so Dotwork, Lotusblüten und so tätowiert, um so reinzukommen und dann gleich Neo-Traditional.
Kann man das in deinem Insta-Feed noch sehen?
Nee. Weil jetzt wollte ich nicht, dass es noch irgendjemand anfragt. Wobei, das hätte wahrscheinlich auch keiner mehr angefragt.
Nee, dein Insta-Feed startet so bei den niedlichen.
Ja, ich habe immer mehr rausgelöscht.
Comics, so, Weenie-Sachen so.
Stimmt.
Süße Milchtüten.
Ja, genau.
Okay. Also alles schon aus Berliner Zeit da?
Glaube, noch vorher. Noch vorher auf jeden Fall. Sacramela-Zeit auf jeden Fall noch. Mit Neo-Traditional, ja. Genauso die witzigen, farbigen Sticker-Tattoos fand ich cool.
Auch. Und wie kann ich mir Sacramela-Tattoo vorstellen? Also ich will jetzt mal den Kontrast wissen von die eine Bude kann ich mir vorstellen.
Ja, die haben wir vor Augen.
Genau, also Sacramela war halt so, wenn man reinkommt, wie so ein Wohnzimmer, so ein gemütliches Wohnzimmer, war dann halt schon so zu der Zeit einfach so ein modernes, cooles Studio. Mhm. Wo, also so inmitten von all diesen Rocker-Studios so ein bisschen. Und,
aber so ein Neo-Traditional-Studio? So
ja, genau, genau.
Trockenblumen?
Ja.
Blümchen-Tapete-Sofa.
Ja, genau. Okay. Ganz genau so mit Vintage-Lampe und genau. Vintage-Sessel und so. Genau.
Und wie viele Leute haben da gearbeitet?
Als ich gekommen bin, war es Marichill, also das Studio gehört Marichill und Isa, also Filuino. Mhm. Genau, den beiden hat es gehört zu der Zeit. Und wer hat noch da gearbeitet? Dann mal noch jemand am Tresen, das hat immer ein bisschen gewechselt, Lucy.
Also jetzt nicht so ein großes Studio mit 5, 6, 7 Leuten?
Nee, es waren immer eher so 4 Leute.
Okay.
Genau, genau, Gino war noch ein Tätowierer. Ja, und es hat jetzt immer so ein bisschen durchgewechselt. Und,
also
ja.
Nicht ganz so groß wie dann später Sticks and Stones.
Nee, da hatte auch jeder echt so seine Station mit echt richtig viel Platz und viel Licht, das war auch schön. Und wo sich halt jeder so einrichten konnte, so seinen eigenen Platz. Das fand ich auch immer sehr cool.
Und vorher hast du keinen eigenen Platz gehabt dann in dem anderen Studio?
Doch, aber das war eher so weniger künstlerisch eingerichtet auch. Und man hatte dort nicht so die künstlerische Freiheit. Es war sehr, es war alles sehr steril, weiß. Wie heißt nochmal?
Kennst du den Verkaufsladen, den Tattoo Supplier Perfor bei uns in Friedrichshain?
Nur vom Schaufenster.
Eher so Glasvitrinen,
ja.
Chromtresen, also eher so funktional, ja. Dass die Flächen desinfizierbar sind, hygienisch sind.
Witzig, ich habe es nicht mal erwähnt.
Hm?
Krass.
Was?
Ich habe nicht mal irgendwas erwähnt zu der Optik, aber gut. Genau so sieht es aus.
Ich habe so einen Schrank mit Schubladen, da mache ich die eine auf. Da passt alles rein. Ja.
Genau. Ja, und eben, ja, Sacramela waren eher so heimelig.
Mhm. Seid ihr da im Guten auseinandergegangen, wo du gelernt hast, oder
es
abgehauen,
geht.
Rausgeflogen?
Es geht. also ich muss dazu nochmal sagen, ich gehe nie gern ungut auseinander und ich bin voll dankbar, dass ich dort gleich so durchstarten konnte.
Ja.
Aber wir sind dann nicht so gut auseinandergegangen, weil ich wollte eigentlich in ein Nachbarstudio dort anfangen, wo auch eine Freundin von mir tätowiert hat. Die mit mir so zeitgleich angefangen hat, Bibi. Und dann hieß es noch so ein bisschen, Respektregel, 120 Kilometer entfernt arbeiten. Und dann, wie gesagt, ich war da 1918.
Genau, Zahl auch, ne? 120.
1920, ja. Und dann habe ich auch versucht, also ich habe versucht, hey, können wir da irgendwie eine Lösung finden, so. Aber war nicht zu machen. Und dann kannte ich nur Sacramela in Österreich, was aber auch einfach halt so ein guter Vibe war, wo ich mir dachte, okay, frage ich da nochmal an. So, und hat dann zum Glück geklappt.
Und in das andere Studio wolltest du jetzt wegen deiner Freundin wechseln, weil du mit ihr zusammenarbeiten wolltest? Oder weil du aus, oder
auch, und auch weil, dort wollte ich auch ursprünglich mal gern anfangen. War ein sehr cooles Studio einfach. Mhm. Silent Water in Laufenburg.
Mhm. Ja. Diese 120 Kilometer, ich meine, das ist so witzig, ne? Sorry. Aber also A, höre ich das ja immer hier nur aus Süddeutschland. Das muss so ein süddeutsches Ding sein auch.
Sorry. Weiß ich nicht.
Sorry, aber.
Ich meine, in Ostdeutschland gab es das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt.
Ist das okay? Ja, aber ich meine, das war ja dann schon zu einer Zeit.
Ja, ja, das
ich meine, sorry, hier macht jeden Tag ein neuer Friseur neben dem anderen auf.
Ja, das ist halt Berlin.
In 2 Minuten Entfernung. Ja. So, ich finde das echt funny.
Ja, ich hätte tatsächlich schon anfangen können bei dem anderen Studio, aber es, also der
Hätt's
Besitzer...
Hätte halt Ärger gegeben.
Genau, wollte halt auch keinen Ärger oder irgendwie ungutes Ding da. Ja, voll.
Ja, das ist krass. Also ich will niemandem zu nahe treten, aber ich finde es trotzdem
Und dann hast du gesagt, das ist ja dann wie weit von deiner Heimat gewesen?
Zum Glück auch nur 2 Stunden mit dem Auto.
Okay.
Das geht noch. Österreich hat sich immer ganz weit weg an und man denkt immer nur an Wien, aber
dann
das war
das
dann
ja knapp über 120.
Ich wollte
gerade
sagen, ganz knapp. Kilometer. Ja. Und da war es vom Gefühl dann auch anders, dort zu sein?
Ja, voll, auf jeden Fall. Also das war auch so richtig, ich dachte mir, krass, ich bin endlich irgendwo angekommen. Mhm. Also auch so wegen dem, dass ich wollte das Dorf auch unbedingt verlassen, immer. Also ich wollte immer raus und mehr sehen und auch, also es war cool, dann viel aufgeschlossenere Leute um sich zu haben.
Ja.
Immer alle sehr offen geredet bei Sacramila und coole Gespräche gehabt und Deep Talk jeden Tag und so. Mhm. Genau. Ja,
das und war da warst du aber dann voll im neo-traditional Fieber sozusagen.
Genau. Ja, auch die zwei vom Studio haben auch so gesagt, sie wollen mit dem Studio neo-traditional nach Österreich holen so oder nach Vorarlberg zumindest. Es war in Vorarlberg, genau.
Mhm. Wart ihr da ähnlich alt oder starke Altersunterschiede?
Also ich bin immer die Jüngste bisher, wo ich hingehe.
Ich auch hier wieder.
Genau. Ja, also immer Unterschiede auf jeden Fall, ein paar Jahre. Marichil war jetzt da auch so meine beste, engste Freundin. Ist jetzt 30 oder 31.
Mhm. Ja.
Die Jüngste zu sein, ist ein Vorteil für dich oder?
Ich glaube, es ist Gewohnheit, weil ich hatte immer ältere Brüder.
Stimmt.
Also auch mit großem Abstand, genau. Ja, also habe ich mir echt schon gedacht, dass es vielleicht so ein Muster ist.
Haben die das jetzt geschafft, das Neo-Traditional nach Österreich zu bringen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Sind die Vorreiter sozusagen? Sind die Anlaufstelle für Neo-Traditional-Events?
Ja, also gerade so das mit dem farbigen Neo-Traditional, was dann so alles geboomt hat, würde ich sagen, kam dann dort auch voll an. Und ich finde es halt auch cool, dass man sieht, in solchen dörflichen Gegenden, dass man da auch genug zu tun hat, jeden Tag immer. Also
vielleicht manchmal auch mehr, ne, wie man so hört. Dass es jetzt in Großstädten wie Berlin harter Wettkampf ist und auf dem Land noch gut verteilt. Weil überall 120 Kilometer dazwischen sind, Leute. Das macht Sinn.
Ja, stimmt. Ne, jetzt wurde es
gesagt.
Stimmt. Wirklich.
Voll gut.
Ja, ist halt Konkurrenzschutz natürlich.
Ja.
Machen Anwaltskanzleien auch so, ja.
Ach, die machen das auch. Da haben sie es ja.
Ja, die und genau, ist ja immer so, ne? Die ganzen, die Alten. Die
aber darf man sowas irgendwo machen?
Naja, eigentlich, nee, ich glaube nicht, aber es wird, kann natürlich so, bei Anwälten ist es jetzt, glaube ich, eher dieser...
Ich habe mal gehört, bei Psychotherapiepraxisen gibt es eine Vergabestelle und da ist es auch geregelt. Du kannst nicht einfach eine habe ich jetzt
bei
von der Kundin...
Bei Kassenabrechnung.
Ach so, okay. So und da kaufst du ja auch den Standort. Also du musst dich den Standort für die Praxis von jemandem abkaufen. Weil das geregelt ist auch von den Abständen. Boah, ist aber gefährliches
Halbwissen. Ich glaube, bei Apotheken ist es, glaube ich, auch so, bei Apotheken.
Es ist einfach bestimmt überall so.
Ja, und irgendwo ist es bei
alles
manchen...
Alles muss gut verteilt sein.
Ja, ja, und bei manchen irgendwie Branchen ist es ja auch eben so, dass man, wenn man sozusagen die Branche wechselt, dass man dann ein Jahr lang nicht in die und die Branche gehen darf oder so. Oder zu den und den Konkurrenten.
Ich wollte gerade sagen, wir werden es aufdecken, aber werden wir wahrscheinlich nicht. Wir sind ja in der Tattoo-Szene. Also es gibt immer noch, oder nee, das war ja im Jahr von...
2016 war das.
Gibt es noch Abstandsregeln?
Mhm. Jetzt kann es ja auch schon anders sein.
Ja.
2016, da bist also genau, da warst du dann in dem, was war, ich habe überlegt gerade so, was war 2016 auch so Boom gerade, aber es war Neo-Traditional.
Also ja,
war ja auch gerade.
Es war auch gerade so, also als ich angefangen habe, war wirklich so das mit den Lotusblüten.work. Dann alles geografisch. Geografisch macht keinen Sinn.
Geometrisch,
sorry. Genau, mit solchen, das, keine Ahnung, solche Waldsilhouetten in einer Raute oder so.
Ich wollte gerade, genau, Hirsch im Dreieck.
Genau.
Hirsch in der Raute. Ja.
Genau, das war alles, als ich angefangen habe. Kann ich auch alles dann mega cool für 5 Minuten. Ja. Und dann wollte ich was anderes machen.
Aber du hast diese Trends auch immer schon durchgearbeitet und schnell verlassen, oder?
Ja, also am Anfang habe ich so einen Trend gestartet, genau. Und dann, bei mir ist es echt krass, wollte dann immer irgendwas wieder nicht machen oder wollte irgendwas mehr machen. Und dann, also wie soll ich sagen, ich wollte zum Beispiel einmal nur noch Neo-Traditional machen. Dann habe ich das gemacht, dann wollte ich nur noch Neo-Traditional in Farbe machen. Dann kam es soweit, dann wollte ich auf einmal das mit dem Folgart so umsetzen. Und dann wollte ich auch ganz klar nur noch Folgart in Farbe machen. Und das andere dann immer gar nicht mehr. Also das finde ich dann auch sehr frustrierend so in der Arbeit als Künstlerin, wenn man einfach immer so frustriert ist mit dem, was man machen muss oder noch umsetzen muss, so in der Dienstleistung.
Obwohl man das Ganze voll schnell dich wechseln und dann willst du auch eigentlich, dass jeder dann jetzt auch so schnell mitgeschnallt hat.
Genau.
Und jetzt nicht noch was von vor einem Jahr.
Ja, voll. Ich glaube, es geht auch vielen so auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, es haben alle mega schnell immer mitgewechselt. Also ich fand es auch echt cool.
Ich wollte gerade sagen, die Kunden wechseln ja meistens nicht so schnell.
Genau. Mit einem, ne? Ja, aber die haben echt auch immer mitgewechselt. Die waren so, oh cool, ich habe jetzt gesehen, du machst das mit den Blumen, so mit diesen symmetrischen. Jetzt will ich das. War so, ja geil. Genau.
Was hast du mit denen gemacht, die keinen Bock hatten zum Wechseln?
Also ich habe zum Beispiel am Anfang halt auch noch so Neo-Traditional oder Ornamental Sleeves gemacht in Schwarz-Grau. Und da habe ich noch einmal angenommen bei einer Kundin und habe dann aber bei dem zweiten gesagt, oh sorry, weil sie nochmal angefragt hat, ich fühle einfach Schwarz-Grau so absolut nicht.
Also Projekte abgearbeitet, Körperteile abgearbeitet.
Genau, genau. Also ich habe schon immer Sachen fertig gemacht. Ich habe niemanden einfach stehen lassen. Aber ich habe das auch immer so gesehen, wirklich immer dann aus meiner Sicht auch. Also ich will immer, dass die Leute, die mich tätowieren, dass die da auch wirklich Bock drauf haben. Hm. Also ich will nur ein Projekt angehen, wenn die sagen, ja Mann, habe ich voll Bock. Mhm. Deswegen, ich habe das dann auch irgendwie so mit den Kunden so gesehen, dass die ja nicht wollen, dass man sie tätowiert, wenn man das gar nicht fühlt oder wenn es einen sogar richtig abfuckt, sozusagen.
Ja, klar. Ja.
Total.
So. Wie lange waren die Phasen? Weil du mir jetzt bist schnell gewechselt. Stell mir das vor, dass das so Jahresabstände waren?
Ja, wirklich Jahresabstände eigentlich, ja. Also ich habe auch mir das so vorgenommen. Da sieht man auch immer, dass es ganz gut funktioniert. Also ich habe mir dann wirklich mal so gedacht, boah, ich will nur noch Farbe tätowieren. Ich fühle einfach Schwarz-Grau nicht. Das bin ich einfach nicht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, nächstes Jahr, ab nächstem Jahr, nur noch Farbe. Und dann war das so irgendwie.
Also du hast ja einfach eine Deadline gesetzt und...
Genau, so bis dahin und dann habe ich keinen Bock mehr so und dann hat es echt geklappt. Also.
Weil das geht ja sehr zackig, du bist sehr erfolgreich, da will man ja wissen, wie das geht eigentlich.
Naja, hat sie manifestiert.
Genau.
Erfolgreich manifestiert.
Das also
vornehmen.
Erstmal manifestieren.
Und vielleicht noch nicht so ängstlich.
Das hört sich nicht ängstlich
wegen
an.
Wegen des Alters noch nicht so.
Ja. Ja, halt immer im Flow eigentlich. Also ich war einfach immer voll im Flow. Ich habe immer das gemacht, was ich gefühlt habe und nicht mehr, also das aufgehört, was ich nicht mehr gefühlt habe. Also.
Dann hast du auf jeden Fall ein schnelles, finde ich, Gefühl, weil jetzt auch mit dem Aufstieg sozusagen ein schnelles Gefühl dazu, was du nicht mehr willst.
Ja.
Egal genau. Wie krass sozusagen irgendwie.
Ja.
Der Einschnitt dann ist. Oder auch das mit dem Weggehen, dann nach Österreich gehen oder so.
Genau.
Das klingt so, als wäre das recht pragmatisch immer einfach entschieden dann worden.
Also das mit Österreich ging alles ein bisschen schnell und gut. Also es war wirklich so, mega aus der Intuition raus. Und dann war ich auf einmal in Österreich und dann dachte ich so, wie, ich wohne jetzt in Österreich? Also es war nie mein Plan. Mit der Entscheidung nach Berlin zu ziehen, hatte ich dann ein bisschen mehr Zeit. Auch was dann noch Wohnungssuche und so anging, so ein paar Monate. Und dann hat sich eher so ein Druck aufgebaut und ich hatte eher so ein bisschen Respekt davor, dann nach Berlin zu ziehen.
Ja, wie war das? Also welches Jahr war das?
Ich habe jetzt nur ein Jahr in Berlin gewohnt. Also bin ich letztes Jahr genau ein Jahr.
Du bist in Lockdown reingeknallt.
Direkt nach dem Lockdown.
Und davor war Österreich die ganze Zeit?
Aha.
Genau, für 3,5 Jahre war ich in Österreich.
Okay, in dem Studio in einem
genau. Ja.
Wie, wann bist du genau, also nach dem ersten Lockdown bist du nach Berlin oder nach dem zweiten?
Na, 22 dann.
22.
Letztes Jahr. Also genau vor einem Jahr.
Ah, krass.
22.
Ja. Mhm.
Direkt zu Sticks and Stones.
Genau.
Weil du die die gefragt hast oder die dich?
Ich habe sie gefragt nach einem Guestspot. Mhm. Und dann war ich da zum Guestspot, weil ich auch mir so vorgenommen habe, okay, ich muss ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, mal ein bisschen guesten. Und dann war ich da eine Woche und es war mega gut. Ich mochte Berlin immer gern und bin deswegen wieder hin. Und genau, Brian hat mich dann gleich gefragt, liebe Grüße.
Grüße.
ob ich mir, weil er irgendwie aufgeschnappt hat von Tamina, genau, dass ich mir vorstellen könnte, mal in die Stadt zu ziehen, hat er dann gleich gefragt, ob ich dann nicht Bock hätte, zu ihnen zu kommen.
Da ist ein Geschäftsmann, ne? Da, ja. Sofort am Start.
Ja, genau.
Und pragmatisch, wie du warst, hast du gleich wieder gesagt.
Ja, und dann war ich so, also erstmal war ich so ein bisschen überrumpelt und dann hat sich aber genau richtig angefühlt und dann habe ich es aber auch direkt gemacht, ja. Genau.
Und aber du warst schon vorher in Berlin?
Genau, schon öfters und also ich habe auch das Gefühl, ich war nirgends, aber in Berlin öfter.
Mhm.
Weil es mich irgendwie immer dahin gezogen hat, so wegen der Künstlerszene.
Also magst du es hier? Hier kommen ja viele her und sagen immer, sie hassen es hier, dass ich hier sein muss.
Nee.
Da bin ich immer ganz eingeschnappt.
Ja, also obwohl ich wieder gehe, ich mag es auf jeden Fall. Ja.
Ja. Und dann hast du bei Sticks and Stones angefangen?
Dann habe ich dort angefangen, genau.
Und
ein paar Monate später. Ja, voll. Also dann ist es ja also extrem gut angelaufen.
Da hast du dann schon Folk Art, wie hast du das betitelt?
Ich habe es erst so Folk Art genannt und nachher habe ich es nicht mehr so groß benannt einfach.
Und dann hast du ja genug im Portfolio.
Folk Art habe ich halt einfach ja wegen den symmetrischen Blumen. Hm. Ja, das war
sind die jetzt aus dem Schwarzwald, die Blumen? Die inspiriert? Blumen.
Ja, theoretisch. Ich glaube, das war einfach so der Ursprung.
Ja.
Genau. Ja.
Gehst du weg? Sagst du dem Kind draußen, dass es aufhören soll zu schreien? Super. Also inspiriert durch die Folklore.
Genau, weil ich habe dann auch mal auf einem Schrank was, so Schranktüren bemalt.
Mhm. Ich hatte vorhin auch schon so die Idee von so die Kassetten von einem Schranktüren, dass es zu deinen Sachen passt.
Genau, ja. Genau. Ja, wahrscheinlich, weil es dann doch irgendwie daher kommt.
Mhm.
Also nicht so bewusst, das war nicht so Schwarzwaldmotive, okay, ich mache da jetzt was draus, sondern ja, ich bin da irgendwie so reingerutscht und dann dachte ich, warum macht man das eigentlich nur auf Schränken? Weil es eine Verschönerung würde irgendwie Sinn machen auf Menschen. Einfach zur Verschönerung so.
Und dann hat es auch wieder gut geklappt.
Genau.
Es klingt auf jeden Fall so, als ob es immer so ein, es gibt einen Gedankenblitz.
Ja, also was, ja, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, also wenn ich was mache, was ich gern mache, das funktioniert immer. Mhm. Also wenn man das macht, was man liebt, also nicht nur ich, sondern generell, wenn Leute das machen, was sie lieben, es funktioniert einfach. Das, worauf man Bock hat.
Aber woher weiß man das? Dir würden wahrscheinlich jetzt viele, die dir zuhören, sagen, ja, wenn ich das wüsste, was ich liebe, wäre ich schon weiter.
Vielleicht allein schon nur, was ich gern mache, dem folgen. Einfach, ja, die Sachen machen, die man gern macht und dann irgendwie im Flow dahin kommen.
Mhm.
Ja, sage ich jetzt aus meiner Situation, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich mache, deswegen.
Ja, wir sind gleich dort. Es baut sich richtig auf.
Ich wollte nochmal fragen, wie kommuniziert... Wenn du so ein schnelles Stilwechsel hast, wie hast du das kommuniziert? Also wie, dadurch, dass du ja mit Menschen zusammenarbeitest, wie macht man denen das klar? Löscht du dein Portfolio immer komplett und nimmst die alten Sachen raus oder machst Ankündigungen?
Ich glaube, es war eher dann das Zeigen von neuen Ideen und das haben dann...
Okay, viel malen.
Genau, also so Wannadoos, also das würde ich auch jedem raten, der irgendwie irgendwo was Bestimmtes machen will. Das zeigen, was man machen will, ganz klar, so.
Also du hast dann so ein, ich stelle mir das richtig vor, so ein Rappel bekommen, dann hast du dir das wieder überlegt und dann hast du am nächsten Tag im Grunde dein Profil neu sortiert und die alten Sachen rausgeschmissen.
Ja, so organisiert war es nicht, war dann schon eher so ein Flow, genau.
Okay.
Genau. Aber dann schon ziemlich schnell wieder überlegt, soll ich alles andere wieder rauslöschen, genau, schon.
Wie viele Zeichnungen braucht man oder hast du gebraucht, ehe dann das ankam?
Eigentlich nicht viel. Ich habe eher gleich so Sachen tätowiert. Das erste war sogar ein Chest, eines der ersten. Und dann habe ich gleich gemerkt, oh, das gefällt mir irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat, genau.
Hast du es bei den Sachen dann aber eigentlich kurz gefühlt? Auch auf der Haut?
Das Tätowieren?
Mhm.
Also ich muss sagen, also ja, bestimmt habe ich es auch mal gefühlt. Vor allem, wenn es zu Farbe kam, also wenn es dazu kam, dann auszufüllen in Farbe, dann hatte ich schon so einen Moment von Satisfying. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ich habe mich einfach nie auf Tätowieren gefreut. Also ich habe das auch immer so ein bisschen beneidet, wenn so Kollegen, Kolleginnen sich so getroffen haben im Studio oder waren so, ja, lass mal Freude tätowieren. Also tätowieren sich auch alle, also auch bei Sticks and Stones, tätowieren sich täglich alle gegenseitig. Und ich habe es immer voll bewundert, weil ich hatte gar keinen Bock einfach. So meine ganze Freizeit noch darauf. Wenn man schon die ganze Zeit tätowiert, dann immer noch auch noch die Freizeit dafür aufzuwenden. So. Ja.
Du bist dann schön nach Hause gegangen, während die anderen ihre Tattoo-Partys gemacht haben.
Genau.
Und was hast du dann gemacht?
Gegessen.
Erstmal. Das ist ja eine gute Auswahl hier.
Ja, aber krass, also so, ich meine, ich überlege gerade, vielleicht ist das ja auch okay. Also warum war das dann trotzdem Indikator für dich aufzuhören?
Was genau?
Na, dieses, ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn du nicht mehr mit bei jeder Tattoo-Party dann abends da sozusagen bleiben willst. Und es ist ja auch okay, feierabendorientiert sozusagen zu arbeiten.
Ja.
Und also, ich will es jetzt sozusagen nur provozieren so ein bisschen. Und es war ja nur das Linienziehen, was jetzt dann nicht so der satisfying Moment war. Okay, aber davor und drumrum und danach und mit Farbe war es doch schön.
Ja. So. Ja, genau. Also es ist immer so schwierig zu beurteilen, glaube ich, von außen. Und das ist für mich immer das, warum ich auch voll verstehe, dass es viele vielleicht nicht so verstehen können, weil es ist ja alles im Prozess, der in mir passiert, was ja keiner mitbekommt. Da steckt so viel drin beim Tätowieren. Der Druck, auch der Umgang mit den Menschen, auch wenn ich ihn mag, ist auf jeden Fall auch sehr herausfordernd. Dann auch irgendwie gefühlt, dass mir immer mehr bewusster wurde. Also ich hatte eher das Gefühl, mit dem Bewussterwerden wurde es für mich schwieriger. Mhm. Also sogar auch so Thema Körper annehmen, dass ich mir dann oft mal dachte, also klingt voll blöd, wenn jetzt jemand ganz ohne Tattoos kam, dass ich mir dachte, warum machst du das jetzt? Also, solche Sachen, aber ganz viel einfach. Und aufgehört habe ich ja jetzt auch eher nicht so, weil ich finde, es kommt oft so rüber, glaube ich, als hätte ich jetzt aufgehört, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Aber es ging halt echt gar nicht mehr. Also ich kam halt an den Punkt, also ich habe eigentlich jetzt jahrelang mich nicht mehr so gut damit gefühlt und auch im letzten Jahr halt sehr oft, bin ich halt sehr oft so emotional zusammengebrochen, konnte es irgendwie einfach nicht mehr machen und jetzt am Ende halt gar nicht mehr. Also dort habe ich dann sogar geheult, noch am Wochenende, so vor der nächsten Woche.
Ja, ja.
Ja.
Hast du das geteilt im Laden bei Sticks and Stones? Also haben es Leute mitbekommen?
Also ich glaube, manche Leute haben mitbekommen, dass ich nicht so Feuer und Flamme war manchmal. Ich glaube, manche dachten es, weil es auf Instagram vielleicht so aussah. Aber man hat da mal drüber geredet, als ich mir vorgenommen habe, weniger Termine zu machen. Weil ich dachte erst, okay, ich schraub's runter, vielleicht wird's dann besser. Und habe dann aber gemerkt, ich könnte nur einen Tag tätowieren und es wird mich fertig machen. Also einen Tag im Monat oder so. Ja.
Also ich finde, es klingt gar nicht, als ob du keinen Bock hast, sondern es klingt genau so, dass das wirklich nicht mehr ging.
Ja, voll. Aber also ich glaube, es kommt für sehr viele rüber, so rüber. Deswegen.
Genau. Ich glaube, nach der Folge nicht mehr. Es kommt total so rüber, als ob du das sehr gut bewusst gefühlt hast.
Also wenn man starkes Weinen nicht als Zeichen akzeptiert, dann weiß ich jetzt auch nicht, was.
Ja, das glaube ich auch.
Total. Vielleicht eine Nachkriegsgeneration würde jetzt sagen, na komm, aber...
Da musst du mal die Arschbacken zusammenkneifen. Ja. Genau. Du, dann geht es schon wieder. So.
Ja, das habe ich eben auch. Also so richtig zusammengebissen und versucht durchzuziehen und noch weiter und noch einen Monat und dann kann ich mal eine Pause machen und dann auf einmal ging halt gar nichts mehr so.
Hast du dir Franziska dann in dem Moment gesucht oder wie kam das?
Das war eigentlich ganz witzig, weil das war, ich habe das erste Telefonat mit ihr geführt und habe halt so ihr erzählt, wie ich mich fühle und dass ich schon überlege, was ganz anderes zu machen. Und da war sie auch noch so, ja, muss man erstmal schauen, ob es wirklich jetzt gleich aufhören sein muss. Und dann beim nächsten Telefonat habe ich ihr angerufen, war so, also ich habe jetzt aufgehört.
Ah, krass.
Also ja, halt, so genau in dem Übergang eigentlich. Ja.
Und weil du auch das Gefühl hattest, es wäre gut, dass du, also weil ich finde es voll vorausschauend, sich zu überlegen, dass man sich da gleich jemanden zur Hilfe sucht.
Ja, auf jeden Fall.
Also es war dein Plan auch, dass das begleitet wird irgendwie und du nicht so lost dann damit bist?
Ja, also ich dachte auch, also entweder jetzt so begleitend, was ich jetzt gemacht habe, oder dann halt eine Therapie zu machen, wäre bestimmt nur sinnvoll. Aber ich muss schon sagen, dass ich mich halt auch extrem viel mit mir selbst auseinandersetze, also auch so mega viel reflektiere. Und ich glaube, also bei mir ist jetzt eher das Thema, wieder irgendwie so in Balance zu kommen, auch mit körperlich. Mhm. Genau. Also auch so einen Ausgleich zu haben, ist, glaube ich, mega wichtig, auch beim Tätowieren, dass man noch was anderes macht, weil das Tätowieren einfach so das ganze Leben einnimmt, so teilweise. Ja.
Was könnte denn das nächste sein, was passiert? Ohne Druck.
Kein Druck.
Nee, kein Druck, sondern was hast du alles für eher so, was ist auf deinem imaginären Moodboard so drauf?
Also einerseits halt wieder was ganz anderes. Ich würde es am liebsten halt gleich in ein einfach normales Arbeitsverhältnis, nicht mehr selbstständig sein und einfach meinen Lohn jeden Monat bekommen und wissen, was für ein Lohn das ist und keine Termine an Land ziehen müssen und solche Sachen. Ja, und dann weiß ich auch wieder nicht, will ich auch kreativ wieder arbeiten. Mhm. Also ich würde auch gern mit anderen kreativen Sachen so mein Geld verdienen, aber ich will nicht gleich wieder diesen Druck aufbauen mit dem Kreativen.
Also jetzt nicht den nächsten DIY-Projekt.
Genau, weil dann geht's halt gleich los mit, ich muss
das Gleiche, ne, wahrscheinlich.
Genau, die ganze Zeit abliefern, Sachen produzieren. Das will ich gerade gar nicht. Ich will auch erstmal das so für mich genießen, eher mit der Kunst wieder. Und ich überlege tatsächlich, eine Ausbildung zu machen zur Erzieherin.
Genau. Da kamen wir doch biografisch kurz her schon, ne?
Tatsächlich. Mama. Ist mir jetzt auch da vorher klar geworden. Ja.
Vom Berufs-, Arbeitsamt. Nee, Arbeitsamt.
Achso, die ist Arbeitsamt.
Friseurin oder Erzieherin.
Genau. Stimmt einfach. Hat er einfach recht.
Die haben halt doch Ahnung und haben halt doch Erfahrungswerte.
Der hat mich durchleuchtet.
Ja, genau. Aber du hast ja trotzdem auf jeden Fall entschieden, aus Berlin wegzugehen.
Genau.
Gehört denn das automatisch, also für dich logischerweise mit dazu dann jetzt?
Das war jetzt auch im Prozess. Auch sehr schnell wieder alles passiert. Und manchmal traue ich mir selber nicht so ganz, weil vor einem Jahr dachte ich noch, ich weiß nicht, ob ich irgendwann wieder nach Hause ziehe und jetzt will ich nach Hause ziehen.
Richtig nach Hause?
Genau.
In dein Dorf?
Genau. Auf unseren Hof. Wir haben nämlich einen Bauernhof. Und da ziehen wir in eine Wohnung. Genau.
Du und dein Freund?
Genau.
Und deine Mama freut sich zu Tode?
Ja.
Sozusagen.
So genau. Ich hab's dir doch gesagt, Mädchen.
Okay, das wäre nicht das Schlimmste. Das wäre ein Grund für mich, nicht zurückzukommen.
Nee, sowas sagt sie eben nicht.
Das ist
schön.
Cool.
Ja.
Gute Mama, ja.
Genau.
Sind deine drei Brüder auch noch dort?
Zwei Brüder sind noch dort. Mhm. Ein Bruder ist gerade in München.
Okay.
Und probiert sich da aus. Der ist auch so wie ich und probiert immer so rum und schaut, wo er landet.
Ah, du ziehst so richtig ins Nest so zurück sozusagen. Ja. Familie und Location-mäßig.
Ja.
Boah, die Extreme, ey.
Ich find's richtig krass.
Es sind wirklich Extreme.
Das finde ich am mutigsten an der ganzen Biografie bis jetzt.
Ja, aber es halt, also ich habe auch eine große Familie und auch echt so. Also klar, wird es dann mal so Streit geben und so weiter. Aber halt einfach so das Zusammensein bei uns ist ziemlich cool. Auch mit den Kindern von meinem Bruder auf dem Hof und so. Das ist schon alles sehr idyllisch. Ja, also wir haben einen kleinen Biobauernhof mit Kühen und Hühnern jetzt auch seit neuestem.
Ja, cool.
Jetzt neu. Hasen und so weiter.
Genau. Du hast aber sozusagen jetzt dadurch auch die Möglichkeit, dass du jetzt nicht ad hoc Geld verdienen musst, ganz viel.
Genau, also ich muss sagen, ich bin gerade ganz froh, ich musste bisher noch keine Hilfe von meinen Eltern annehmen und hoffe auch nicht, dass es so sein muss, also dass ich es annehmen muss. Ja, aber das Gute ist halt, wenn man den Halt hat, so den familiären, und weiß, dass einen immer jemand auffangen kann, ist natürlich auch nicht selbstverständlich, aber... Mhm. Bin ich auf jeden Fall jetzt auch sehr froh drüber.
Kommt dein Freund aus Berlin?
Nee, der kommt aus Manchester.
Der kommt aus und zieht auf den Biobauern.
Ja, auch sehr witzig.
Krass. Ja, auch voll witzig. Ist der Tätowierer?
Ja, genau. Hört aber auch auf. hat heute sein letztes Tattoo gestochen.
Den hätten wir noch, aber wir machen ja keine englischen.
Englischsprachigen, schade.
Ach krass, das ist sehr abgefallen. Eigentlich müssen wir euch in einem Jahr nochmal einladen.
Um zu schauen, wo es sitzt.
Ja, voll.
Seid ihr zusammen auf die Idee oder hat er sich von dir beeinflussen lassen?
Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass manche denken, wir haben uns beeinflusst. Aber nee, es war eigentlich, also wir hatten mal so ein Gespräch vor ein paar Monaten, wo wir so drüber geredet haben, über den perfekten Tag, wie wir uns den vorstellen. Und da ist mir aufgefallen, dass wir genau dieselbe Vorstellung eigentlich haben. Und dann dachte ich mir so, ich habe dann zu ihm gesagt, ich dachte, du liebst tätowieren voll. Und er war so, nee, keine Ahnung, das macht mich eigentlich voll fertig. Und dann war ich so, es macht mich voll fertig. Und dann hatten wir halt schon die Vorstellung, so mehr Kreatives, anderes noch zu machen und so weiter. Aber im Endeffekt war es dann eigentlich eher, also er hat mich da voll unterstützt mit dem ganzen, also wie es mir jetzt ging im letzten Jahr, immer diese ganzen so Zusammenbrüche und so weiter, und war da für mich da. Und irgendwann bin ich dann nochmal so zusammengebrochen und habe dann an zu Hause gedacht. Und dann dachte ich so, oh, eigentlich will ich heim. Und dann habe ich überlegt, wie das wäre, jetzt nach Hause zu gehen. Und dann hat irgendwie alles voll viel Sinn gemacht, weil er auch, er will töpfern, also fängt gerade so mehr an. Und meine Mutter hat noch einen Tonofen und dann können wir eine kleine Werkstatt einrichten, so ein Atelier. Oder ich will auch gern mehr so Kreatives wieder machen und ich will einfach voll, also ich habe das Gefühl, so mit der ganzen Wandlung jetzt einfach voll zurück so in die Natur und in die Realität auch irgendwie ein bisschen. So, ja.
Ich habe das Gefühl, du hast im Schnelldurchlauf alles quasi durchlebt in 6 Jahren, was andere in 20 Jahren
voll
sich durchquälen, irgendwann auf den Trichter kommen, das ist es nicht, dann nochmal Jahre brauchen, bis sie es überhaupt trauen und so weiter und dann ja erst mit 50 auf dem Bauernhof landen und raus aus der Stadt. Ich finde es voll krass.
Wie hast du Berlin wahrgenommen? Weil du erst mit die Vorstellung war schön. War das dann auch schön? Oder?
Ja, also die Vorstellung, die ich hatte, die wurde auf jeden Fall auch bestätigt so. Mhm.
Wo hast du hier gewohnt?
Ich habe direkt beim Girlie gewohnt.
Okay.
Ja, also auch da, wo viel los war so. Ja. Fand ich auch richtig gut zum Starten tatsächlich. Mhm. Ja, also war auf jeden Fall cool. Mir gefällt Berlin. Ich lieb's. Auch alle Punkte immer noch so, die mir wichtig waren, so das Künstlerische und das Freie irgendwie und weiß nicht, kleine Sachen wie Späti, ein Bier in der Sonne, so.
Ja, ja.
Genau, aber auch ich wusste, ich hatte so ein mulmiges Gefühl, als ich hergezogen bin und dachte, ich hoffe, ich bin nicht überfordert mit allem, dass es mir zu viel wird, und das hat sich auch bestätigt auf jeden Fall. Mhm. Das ist schon viel, auf jeden Fall.
Also, was war jetzt viel, also alleine wohnen, das, wie viel hast du gearbeitet, weil du meintest, bist dann runtergegangen?
Ich habe, ich dachte, es ist auch spannend, also ich dachte eigentlich, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, aber ich habe eigentlich im Kopf die ganze Zeit gearbeitet. Mhm. Ich habe so 3-4 Tage tätowiert, mal 5. Aber ja, also.
Aber trotzdem diese nervliche Anspannung die ganze Zeit.
Genau, ja. Also ich glaube, es war halt auch viel damit, dass es gleich so extrem gut angelaufen ist. Dann hatte ich ja tausende mehr Follower oder zehntausende mehr Follower und dann war es halt alles viel mehr Druck und viel mehr Anfragen und viel.
War nicht nur Follower, sondern aktive Follower auch.
Genau, genau, auf jeden Fall. Dann, ja, mehr auch aus USA, die herfliegen würden und so weiter. Das hat mir dann auch sehr viel Druck gemacht.
Was du anfangs meintest.
Genau, ja.
Verständlich. Und große Projekte.
Ja.
Das hätte dann eigentlich dazu geführt, du hättest noch mehr arbeiten müssen?
Ja, theoretisch. Also ich glaube, man kann schon eine gute Balance damit finden und man muss halt irgendwie ein bisschen stark sein und sich das regeln und so weiter und vielleicht auch nicht alles so ernst und wichtig nehmen. Also auch nicht so wichtig nehmen, wie schnell das Projekt durchgezogen wird oder so. Ja, alles vielleicht ein bisschen lockerer sehen, aber das war ja vor allem halt das Falsche irgendwie, was ich gemacht habe die ganze Zeit, gefühlt.
Genau, das hat es ja sowieso schon gesagt, dass es jetzt der Körper oder der Mensch eher war und jetzt nicht die Umstände.
Mhm. Ja, genau. Was ich voll spannend finde, also was es voll gut ausdrückt so, Ich habe vor kurzem was angeschaut von dem Rüdiger Dahlke, weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt. Ja. Der hat es erklärt mit dem Burnout, mit der Erschöpfung, was es für mich voll gut trifft. Ich glaube, das ist auch wieder für ihn ein bisschen anders. Das muss gar nicht unbedingt sein, dass man zu viel arbeitet, sondern die Erschöpfung kommt oft aus der Sinnlosigkeit. Also wenn man das Gefühl hat, was man macht, ist sinnlos. So.
Ah,
das war bei mir auf jeden Fall der Punkt, dass ich mich gefragt habe öfter, also warum mache ich das eigentlich so? Ich mache das nicht wegen mir. Ich mache das irgendwie für Kunden und Kundinnen. Und dann habe ich gemerkt, also ich war nur noch am Abarbeiten. Ich habe so richtig abgearbeitet. Ich dachte so, eben andere haben sich voll oder hätten sich voll gefreut, waren auch so krass, voll cool, dass du immer beide Körperteile machen kannst, so symmetrisch. Oder dass du jetzt so viele Bodies machen darfst, also dass du es machen darfst, oder wo ich mir auch dachte, krass, andere würden sich so freuen und ich freue mich einfach null.
Ja.
Und da habe ich halt gemerkt, macht mir keine Freude so. Und irgendwie muss man dann auch die Freude so ein bisschen erzwingen. Also weil jeder einem sagt, boah, das ist so ein Traumberuf, Tätowieren ist einfach das Geilste und so. Und wenn man das selber nicht fühlt, deprimiert einen das gleich noch mehr.
Ja, wenn man dann auch stimmt, total denkt, man müsste das ja jetzt auch so empfinden wie die anderen. Ich finde es voll krass mit dem, ich erkenne voll viele Leute so in diesem, ich dachte, ich hätte viel gearbeitet. So, also ich kenne ja auch ein paar Tätowierer privat, wo ich immer aus meinem normalen Job sozusagen denke, sorry, aber das ist nicht viel, was du sozusagen, was du quasi an Tätowierzeit tätowierst. Aber genau, gerade auch wenn man in so einem Erschöpfungszustand ist, es dreht sich ja 24/7 alles. Das ist die Erschöpfung daran. Genau. Weil so gesehen, rechnerisch gesehen, habe ich immer das Gefühl, hä, ihr seid drei Stunden hier im Laden, sorry, aber also ich bin 9 Stunden in einem Büro von wirklich so. Aber genau dieses, wenn du die ganze Zeit durch deinen Geist, wie du sagst, der war ja auch so on,
ja,
der genau. Geist darum dreht.
Durchgehend, also...
Dann kommt es dir natürlich so vor, als wärst du eigentlich nur noch damit beschäftigt.
Ja, voll. Also mental einfach voll.
Genau.
Also ich hatte auch das Gefühl, ich konnte mit der Selbstständigkeit nicht so umgehen. Also mir mal richtig frei nehmen, auch einfach mal Urlaub machen. Weil wenn ich dann eine Woche frei hatte, habe ich mir halt noch gedacht, so okay, am Ende der Woche muss ich dann aber vorbereiten für dann drauf. Also ich hatte schon wieder keinen Urlaub, so... Oder was könnte ich in der Zeit dann noch so vorbereiten, um immer besser vorbereitet zu sein? Und ich glaube auch, also Perfektionismus war ein ganz großes Problem von mir, weil man damit halt einfach nie fertig wird. So, so ist nie perfekt. Nee. Gibt immer was zu tun.
Ja.
Ja.
Wie jetzt neben dem, steht es schon mit der Ausbildung, Erzieherin?
Ich bin da auf jeden Fall schon im Kontakt mit jemandem. Ich überlege auch sogar, ob ich nochmal mich bewerbe für so ein freiwilliges ökologisches Jahr wäre das. Da verdient man aber halt nicht so viel. Da wäre die Frage, wie ich das dann wieder hinkriegen würde mit noch irgendwo jobben oder so. Einfach nur, weil es in einem Waldkindergarten wäre und ich fände es so interessant. Auch, ich finde es ein cooles Konzept, irgendwie plastikfreier Waldkindergarten, wo man dann nur draußen ist.
Wart ihr nicht auch in einem Waldkindergarten?
Also ihr nicht, aber...
Deine Kinder. Meine Kinder. Franziska und deine Kinder waren auch im Waldkindergarten.
Ja.
Ich dachte auch kurz, so gab es das da schon?
Nein, im Osten.
Bei uns gab es Plattenbau und weil
also nicht, Waldkindergarten ist was nachhaltig. Was ist an generell ein Waldkindergarten?
Generell?
Ja, was ist das Konzept eines Waldkindergartens?
Also ich glaube, es gibt so viele verschiedene Konzepte und der jetzt bei uns, den gibt es auch erst seit einem Jahr und die bilden eigentlich nicht aus und ich will sie dazu bringen, dass jemanden ausbilden.
Bei dir funktioniert das ja scheinbar noch. Wahrscheinlich haben die im nächsten halben Jahr eine Ausbildung aus dem Boden gestampft, weil du das möchtest und manifestierst.
Ja, auf jeden Fall. Bei denen ist das Konzept plastikfreier Kindergarten, da wird dann, glaube ich, auch mehr so... Wert gelegt auf halt natürliche Materialien und also den Kindern auch so Sachen beizubringen mit Verschmutzung und so weiter. Oder auch wie Mikroplastik allein schon funktioniert. Also so, dass es schon ausmacht, dass man eine Tupperdose benutzt anstatt Glas und so weiter.
Ja.
Aber halt auch, also so der, also ich finde halt das Naturverbundene so cool, weil ich halt so auch aufgewachsen bin. Selber Sachen zu machen, seine Spielsachen zu machen, mal aus Stöcken oder so, oder halt kreativ zu sein, irgendwie mit dem, was man hat. So ein bisschen raus aus diesem Konsum, dass man jedes Plastikspielzeug braucht, was man sieht. also irgendwie kreativer zu werden, naturverbundener. Ja.
Ja, also auf jeden Fall bei uns war das auch, die hatten zwei Bauwagen, also die waren eigentlich die ganze Zeit draußen und sind mal zum Aufwärmen reingegangen und im normalen Kindergarten bist du ja eigentlich in einem Gebäude und gehst mal auf den Spielplatz, also dass das einfach mal verdreht wird.
Ja, und ich glaube, das ist auch heftig, also ich glaube auch, dass ich jetzt nicht mich da ausruhe in einem Erzieherberuf, auf gar keinen Fall. Nee, das weiß auch nicht, was ich da schon wieder mache. Nee, aber ich stelle mir es cool vor, immer draußen zu sein, aber ich glaube auch, dass man erstmal sich so abhärten muss, zum Beispiel. Auch da im Winter und so weiter.
Aber ich glaube, cool. Das ist natürlich das, was du sagst, auch dass die Leidenschaft an Kunst, wenn sie dann nur noch in Anführungsstrichen was für die Freizeit erstmal ist, sich auch schon ganz anders anfühlen wird.
Ja, ich freue mich halt extrem, einfach mal irgendwas zu malen, ohne dass ich es verkaufen muss oder dass es eine Tätowierung wird.
Ja.
Also da freue ich mich extrem drauf, alles zu machen, worauf ich Bock habe irgendwie so. Weil mit dem Tätowieren war ich so eingespannt, dass ich dafür keinen Raum mehr hatte. So.
Ja. Hast du trotzdem selber noch Lust, dich weiter tätowieren zu lassen? Also jetzt hast du das Filuino-Projekt, aber hast du auch trotzdem noch Bock oder ist das jetzt, ich vergleiche das gerade mit, ich kenne so ein paar Musiker, die gerade nicht mehr auf Konzerte gehen können, weil sie aufgehört haben, Musiker zu sein.
Was?
Und dass das dann, also erstmal, weil es so weh tut, jetzt jemand, der im gleichen Level ist, zur gleichen Zeit vielleicht angefangen hat, gerade wieder also auf der Bühne zu sehen, während man das selber abgeschlossen hat.
Also ich glaube, mir tut es nicht weh, weil ich es echt nicht mehr will. Mhm. Wie gesagt, ich sage immer, sag niemals nie. Wer weiß, was ich wieder in einem Jahr will. So. Aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Aber ich merke schon, dass wenn ich mich jetzt tätowieren lasse, dass ich, mir ist sehr wichtig, wie es dem Tätowierer geht oder Tätowiererin, dass die Person auch in einem guten Zustand ist und nicht wegen mir, sondern wegen der Person.
Ja.
Ja, weil ich nicht will, dass die mich irgendwo noch reinschieben und sich deswegen überarbeiten. Und
du willst nicht, dass es denen so geht wie dir?
Ja, ja. Und ich habe schon auch eine andere Sicht jetzt auf Tätowierung selbst wieder. Im Moment ändert sich ja auch immer die ganze Zeit wieder. Also so, dass ich will jetzt bei meinem Körper so Harmonie herstellen wieder. Jetzt habe ich ja auf einer Seite einen sehr schwarzen Arm und kommt dann schon auch noch mehr Schwarz dazu.
Wird der andere jetzt auch schwarz dann dadurch?
Nee, ich glaube nicht. Also eigentlich, nee.
Du hast vorher gesammelt, Patchwork?
Genau, also der rechte Arm war eher ein Sleeve, aber so zusammengewürfelt von mehreren Tätowierern. Ja.
Und jetzt ist es, weil du meintest Bodysuit, jetzt wird komplett der ganze Körper durchgeplant?
Nee, genau, es wird nur der Oberkörper.
Ah, okay.
Genau, ich habe jetzt auch, also ich hatte nichts auf meiner Front, nichts auf meinem Rücken.
Also Filipino hat jetzt schon das
Underboob-Dings
da gemacht.
Genau, und ein bisschen Chest. Und es wird praktisch wie so, man kann sich vorstellen, wie ein Body, den man anzieht. So wollte ich das, also dass das nachher wie so ein Kleidungsstück aussieht.
Kleidungsstück, praktisch. Ja.
Ja.
Genau, also der Rücken soll auch so eher gar nicht voll tätowiert sein, sondern so ausgespart.
Wie ein Badeanzug von hinten.
Genau.
Weil du auch möchtest, dass es aussieht, als wärst du immer angezogen?
Ich fand es einfach so schön, was man mit, wie man den Körper da formen kann. So.
Korrigieren oder formen?
Also korrigieren war es anfangs, glaube ich.
Okay.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt finde ich es einfach schön, so mit dem Coverflow was Schönes zu machen.
Ja, ist schon schön. Also es klingt auf jeden Fall schön. Und deine Beine sind von verschiedenen Leuten?
Genau, gepatcht. Mein rechtes Bein ist eigentlich noch ziemlich frei.
Neo-traditional oder verschieden?
Neo-traditional hauptsächlich. Und jetzt auch noch ornamental. Habe ich auch von James Lau was bekommen, der jetzt auch in Berlin ist. Und immer wieder Termine hat. Also, könnt euch
was Also, Randa. Und ist das Danke das letzte Tattoo von dir jetzt gerade für, also ist das jetzt eine Hommage an diese Zeit?
Nee, das ist eine Hommage an eine andere Zeit eigentlich, in der es mir nicht so gut ging, mal für so 2-3 Monate. Ich wollte immer an der Stelle, also am Hals, einen Schriftzug, irgendwas Besonderes und da hat sich aber, einige haben sich so Art tätowieren lassen, was ich voll cool fand, aber dann irgendwie doch ein bisschen, für mich ein bisschen cheesy, so wenn man jetzt tätowiert selbst oder zeichnet oder was auch immer. Und das Danke fand ich dann so die perfekte Bedeutung irgendwie auch an der Stelle, dem Gegenüber Und man selber sieht es öfter so.
Ja, ich finde es voll krass, man sieht die ganze Zeit Danke und denkt so.
Genau.
So, man, so denkt bitte, man denkt automatisch, du bist so voll dankbar. Irgendwie, genau.
Cool.
Ja. Ja. Aber war das also für jemanden, an jemanden gerichtet oder wirklich? Oder?
An alle, wirklich so. Also wenn der, also es kommt echt öfter vor, wenn mich so der Dönermann fragt, warum danke, dann sage ich wegen dir. Also halt, oder? Ist immer cool, irgendwie ist immer, also ich habe auch eine Wette am Laufen mit Bobby, der meint, dass ich es irgendwann übertätowieren lasse, weil mich es nerven wird, dass mich alle darauf ansprechen, aber bisher ist auf jeden Fall noch mein Lieblingstattoo, weil es eigentlich immer voll die schöne Situation schafft auch.
Ja, stimmt.
Und voll verbindend, oder?
Genau.
Mit dem Satz noch dazu, wegen dir.
Ja, also irgendwie so, es war eigentlich der ursprüngliche Gedanke, war eigentlich, dass man allem dankbar sein kann, sollte. Also dann so dem, was man lernt oder dem schönen, schönen Begegnungen oder ja, lehrreichen Begegnungen eben. Mhm.
Genau. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich die Augen zu und Durchfrage umformuliere.
Umformulieren?
Ja, aber vielleicht stelle ich sie trotzdem auch ganz normal. Aber ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, ich kann jetzt nicht einfach fragen, was war dein letztes Augen zu und Durcherlebnis?
Warum nicht?
Weiß ich nicht, weil das klingt so, als wäre das ja jetzt alles so.
Mein Leben.
Ja, nee, in meinem Kopf habe ich zwei Sachen. Einmal, naja, du machst ja dauernd so Augen zu und Durcherlebnis. Das ist ja voll der alte Hut jetzt hier dauernd. Ja, okay, da bin ich da hingezogen. Dann habe ich wieder entschieden, ich mache einen Stilwechsel. Dann habe ich den gemacht, dann so. Und gleichzeitig denke ich, ja gut, was wird wohl dein letztes Augen zu und Durcherlebnis gewesen sein? Wahrscheinlich, dass du aufhörst. Aber ich frage dich trotzdem, vielleicht kommt was anderes. Was war dein letztes Augen zu und Durcherlebnis?
Es war schon genau das. Aber es war genau der Moment, als ich wirklich entschieden habe, also ich habe erstmal nicht direkt entschieden aufzuhören, sondern eine Pause zu machen. Mhm. Und ich wusste aber, ich werde aufhören. Ich habe nur erstmal gesagt, ich mache eine Pause.
Was hast du dir da vorgelogen, vorgestellt? Von einem Jahr oder von zwei Wochen?
Nee, also es war eigentlich so wie so ein Gespräch mit einem selbst. Also ich dachte mir, es kam halt so zu einem Punkt an einem Samstag einfach. Also ich habe Samstag, Sonntags nie tätowiert. Es war Wochenende. Aber an dem Samstag habe ich einfach geheult. Einfach, weil ich schon Angst vor Montag hatte so. Und dann habe ich meinen Freund getroffen, einfach nur auf einen Kaffee und kam total verheult an und er war so, was ist los? Und ich dachte mir so, du musst doch wissen, was mit mir los ist. So. Also für mich war schon voll klar, ich bin doch einfach komplett am Arsch. Und dann so oft bin ich mit ihm gelaufen und er meinte halt so, ja, irgendwas muss jetzt machen. Also halt, ja, also er wollte mir nie irgendwie was sagen. Weil er wollte nie sagen, dass ich eine Pause machen soll oder dass ich aufhören soll oder irgendwas, weil er wollte, dass wenn irgendwas ist, es muss von mir kommen so. Und ja, also das Augen zu und durch Erlebnis war dann wirklich, also die hatte halt auch meine Augen zu geheult und wusste, ich muss alles absagen. So, ja, ich werde jetzt auch gerade wieder emotional.
Oh, ich merke das voll.
Ja,
ja, aber das kann ich total nachvollziehen, aber ich finde es krass, dass er das also. Hast du davor das dauernd erwähnt oder eben gar nicht so, dass es für ihn jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm dauernd war?
Doch, es war dauernd auf dem Schirm, weil ich durchgehend wirklich frustriert war. Also ich bin also teilweise aus dem Studio rausgelaufen und, also das Thema Heulen ist gerade groß, ja. Hört man. Ich bin aus dem Studio rausgelaufen und habe einfach auf dem Heimweg geheult. Oder ich habe manchmal sogar tätowiert und habe mir währenddessen gedacht, soll ich nachher hinten im Raum heulen oder soll ich auf dem Heimweg heulen oder wenn ich zu Hause bin. So. Mhm. Ja, also es war immer Thema so. Wir haben dann auch versucht, auch anderes zum Thema machen, damit es halt nicht immer so aufgebauscht wird und halt eher natürlich lösungsorientiert, also mit mal weniger Tage und keine Ahnung, umstrukturieren, mir mal eine Woche Pause zu gönnen oder so.
Ich finde es aber voll stark, dass er dir da auch nicht reingeredet hat, ehrlich gesagt. Oder jetzt mit dir versucht hat, irgendwie auf Speed an irgendeiner Lösung zu arbeiten oder dich da schneller schon hinzupushen. So.
Nee, genau. Da hat er also sein eigenes Ding auch, seine eigenen Themen.
Ja.
Ja.
Wie ist das Weinen dann? Also ist das, was löst das erstmal, erleichtert erstmal? Also weil das, wenn das immer wieder kommt, wie fühlt man
sich da, ich kann mich so gar nicht reinversetzen. Mhm.
Weinst nie, ne?
Krass.
Wenig. Also mir fällt sogar schwer, ich brauche sehr lange, um ans Weinen ranzukommen. Deswegen ist es für mich so krass. Das ist ja als Dauerzustand. Und wie fühlt sich das an? Also bei mir kommt Scham danach hoch und deswegen meistens nicht so gern.
Ja, spannend. Ja, halt, also bei mir war das jetzt auch wirklich hauptsächlich im letzten Jahr. Also bei mir gab es dann auch mal so Jahre, wo ich nicht geheult habe. Mhm. Wo mich irgendwie gar nichts berührt hat oder so auch mal. Aber da war es jetzt, also einfach immer sehr so ein Beben irgendwie, dass man so, ja, sowas, was raus will, aber nicht raus kann, irgendwie so richtig, weil man halt durchziehen muss.
Ja. Und das, ach so, du weinst, aber dadurch, dass keine Lösung ist, ist es kurz befreiend, aber dann kommt ja wieder.
Ja, also eigentlich war es nie so richtig befreiend. Eigentlich war es eher so, immer noch so verschlossen, weil ich dachte immer, okay, muss weitergehen, nächster Termin ist schon morgen oder nächste Woche. Oder
nur mal kurz Druck ablassen und dann weiter.
Genau. Ja.
Was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt jemanden, die das hören und jemanden haben, wo sie die ganze Zeit denken, der sollte aufhören?
Boah.
Wie geht man damit um?
Wenn sie jemanden haben, um das...
Ja, ja, also die jetzt sozusagen in der Situation als Partner sind, wo man die ganze Zeit denkt...
Ja. Also ich finde schon, dass man was sagen sollte, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall darauf hinweisen, so her, so, keine Ahnung, auch mal so, was machst du hier eigentlich? Oder halt, ich glaube, für mich war ein großer Punkt, als eine Freundin von mir meinte, Fran, dass ich, also dort habe, keine Ahnung, hatte ich auch so einen Zusammenbruch während dem Tätowieren sogar. Da musste ich kurz raus, wollte dann, dass meine Kundin nicht sieht, dass ich jetzt aufgelöst bin. Und ich habe ihr dann erklärt, weil sie ist mit mir raus, und ich habe ihr dann erklärt, wie es mir geht, dass ich so dieses Bein vor mir sehe, dieser Sleeve, und mir denke, das dauert einfach noch so viele Sitzungen, es sind einfach noch, keine Ahnung, 10 Sitzungen oder sowas.
Und du kannst nicht raus.
Ich sehe kein Ende. Ja. So. Und in meinem Kopf ging es dann schon so weit, dass ich mir dachte, ja, eben 10 Sitzungen, ich habe noch mehr Projekte am Laufen, mit mehreren Sitzungen, dann bald schon wieder Terminvergabe, ich will diese Bücher nicht aufmachen. Und ja, genau, und sie hat mir dann gesagt, boah, das hört sich schon so Burnout-mäßig an irgendwie. Mhm. Und das war dann für mich so ein wichtiger Punkt, weil ich mir eigentlich schon vor einem Jahr gesagt habe, boah, wenn ich so weitermache, dann lande ich mit 25 im Burnout. Das habe ich immer gesagt. Mhm. Und
fandst du das unangenehm, dass sie das gesagt hat? Oder fandst du es übergriffig oder irgendwas?
Nee, gar nicht. Aber also ich glaube, das entscheidet jeder für sich selber, ob man das übergriffig findet, weil ich bin halt, ich rede immer voll offen über alles.
Ja.
Ja. Und deswegen, also ich würde es auf jeden Fall ansprechen. Bei mir war das auf jeden Fall ganz wichtig auch, dass mein Freund gesagt hat, okay, du musst jetzt das machen. Weil dann ging es so los in meinem Kopf mit, du musst alles absagen. Also...
Ja. Und dann hast du auch jetzt sukzessive wirklich, also wie war, genau, vielleicht ist es doch nochmal ganz cool, diese Schritte sozusagen, das ist ja, was passierte dann die nächsten Tage? Also du schreibst lauter Leute an.
Ja, also die nächsten Tage habe ich erstmal eigentlich fast nur geheult, so übers ganze Wochenende, und habe Leuten geschrieben, also erstmal nur der nächsten Woche, dass ich unsere Termine erstmal absagen muss, habe auch gleich gesagt, dass es mir nicht gut geht. Einfach, keine Ahnung, bin da gerne ehrlich. Und dann, ja, habe ich ihnen halt gesagt, ich werde zurückkommen ich werde drauf zurückkommen und ihnen Bescheid sagen, wie es weitergeht. Und dann habe ich für mich eh langsam schon so entschieden, ich werde aufhören. Also, es musste einem natürlich dann erstmal bewusst werden, so richtig. Und dann habe ich, halt mehr und mehr Leuten gesagt, wir verschieben das. Und dann habe ich halt alles abgesagt am Ende.
Hast du auf Kolleginnen weiter verwiesen sozusagen, für jemanden, der noch einen Termin will, was anderes will?
Ja, also ich habe erst noch sogar am Ende noch durchgezogen und ein paar Sachen fertig gemacht, die nur noch 1-2 Sitzungen gebraucht haben. Und dann habe ich, also ich wollte eh eigentlich vielleicht nochmal was posten oder so, um ja auf ein paar Leute zurückzuweisen. Jenny Denk zum Beispiel, sie macht gerade auch viel so farbige Ornamente, Blumen. Mhm. Genau, Xadia in den Niederlanden, genau. Natürlich alle wieder mit ihrem eigenen Stil, aber halt in die Richtung.
Ja.
Genau.
Und wie waren die Reaktionen?
Die Reaktion
von den Kunden?
Kundinnen? Boah, mega verständnisvoll. Also das fand ich echt krass. Ich war so froh, weil das ist natürlich die größte Angst. Mhm. Ja, also ich hatte generell, meine größte Angst war, glaube ich, eben, das war ja das Krasse, ich habe von Anfang an gewusst, ich will aufhören und ich habe es nicht einmal, also nicht einmal den Gedanken verworfen, aber ich hatte halt von Anfang an Angst, verurteilt zu werden für die Entscheidung so oder dass Leute denken, macht ja gar keinen Sinn, warum, also so. Und Kundinnen haben wirklich mega lieb reagiert und ist voll verstanden. Ja.
Ja.
Und Ausnahme?
Eine Ausnahme war, ich habe von einer Kundin keine Antwort bekommen,
okay,
wo wir schon dran waren halt am Projekt. Mhm. Und ich muss auch sagen, also da fällt es mir auch immer noch schwer, so bei Leuten, die ich nicht fertig tätowiert habe.
Also da gibt es ein paar Projekte, die nicht fertig sind?
Genau, mhm, genau, weil die noch zu viele Sitzungen gebraucht hätten oder weil ich wusste, das packe ich nicht mehr. Und ja, genau, da wurde dann nicht alles fertig, leider. Aber irgendwie dachte ich mir dann auch so ein bisschen, dass ich, glaube ich, meinen Teil geleistet habe, auch mit dem, ich habe auch Sachen von anderen fertig gemacht oder mal Cover-Ups gemacht, einige. Und ja, im Endeffekt dann wieder vor allem der Gedanke, oh, ich würde nicht von mir jetzt tätowiert werden wollen, so in dem Zustand.
Hm. Ja, das finde ich auch einen richtigen Gedanken. Also ich glaube, das
ja,
kann man verstehen und es ist, glaube ich, auch wahrscheinlich besser.
Ja.
Ja, ich hätte das war jetzt auch nochmal, wie hast du abgeschlossen, wie kann man das so clean machen in dem Zustand, wenn du schon regelmäßig weinst, oh, jetzt merke ich, wo die Prioritäten sind.
Ja, voll. Also, ich finde auch, also
ja.
Aber ich würde auch gar nicht wollen, dass jemand das nochmal machen muss, nur damit ich dann, meine letzte Ding hier noch fertig wird, so, mhm, wenn es jemandem so.
Aber ich kann den Gedanken verstehen, man hat die Pflicht, man ist ja wie so ein ungesprochenen, ja, Vertrag und kann den jetzt nicht ein und dann Scham, Schuld.
Genau, auf jeden Fall.
Was so kommt, auf jeden Fall. Worauf freust du dich jetzt gerade am allermeisten? Heute, jetzt und in den nächsten Wochen?
Auf jeden Fall auf meine Familie. Ja. Und dann irgendwie so Freiheit. Also ich habe irgendwie so ein Freiheitsgefühl jetzt. Weil das war auch so ein Punkt, wo ich mit Fran drüber geredet habe, als dieser Moment eben war, wo ich im Studio so ein bisschen zusammengebrochen bin. Da haben wir die nächsten Tage drüber geredet, auf was man sich so freut in den nächsten Monaten. Und ich habe mich auf gar nichts mehr gefreut. Also mhm, ich habe mich nicht mehr darauf gefreut, wenn Leute mich in Berlin besucht haben, weil das alles zu viel war. So. Also alles war nur Druck und zu viel. Und jetzt freue ich mich halt echt wieder auf alles irgendwie. Also auf alles, was kommt. So, ja.
Mhm. Ich würde in diesem Gefühl gerne bleiben.
Gerne.
Ich danke dir voll doll, dass du nochmal zu uns gekommen bist und das erzählt hast. Und
danke auch.
Und auch so emotional erzählt hast, hat mich jetzt auf jeden Fall sehr berührt.
Total, ich bin auch total gerührt. Ich find das schon einen sehr passenden Abschluss, sehr würdigen Abschluss.
Finde ich
Dankeschön.
Auch. Dankeschön. Und dass du so offen warst und so krass, ich finde es voll krass, wie schnell und reflektiert du bist, so mit deinen Entscheidungen. Beeindruckend.
Ja. Danke, dass wir den Rahmen stellen konnten, dass du so offen warst.
Danke für die Einladung.
Dann sagen wir erstmal Tschüss und alle, die noch der Kathi was schreiben wollen, können das bestimmt über Instagram nach wie vor machen.
Genau.
Erstmal. Bis dann.
Danke.
Ciao.